Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zu einem E-Pod-Spezial. Tja, die Formel-E-Saison 2019-20 liegt momentan ja leider auf Eis. Die Corona-Epidemie, die erreicht auch die Elektroserie. Und wir wollten die Pause, die Zeit jetzt zwischen dem letzten Rennen in Marrakesch und dem nächsten E-Prix, wann auch immer der sein wird, nutzen, um ein paar alte, ja fast schon historische Formel-E-Rennen zu schauen. Und zwar zusammen mit euch. Und deswegen gibt es in dieser Woche 5 Episoden mit 5 Rennen, die wir allesamt live bequatscht haben. Also wir, das ist die ganze E-Pod-Mannschaft, die ganze E-Formel-DE-Mannschaft und das Ganze, wie erwähnt, in einer Live-Aufzeichnung. Und die Aufnahme von Part 1 gibt es heute hier. Das ist das Rennen aus Mexiko-Stadt 2019. Das Nachhören ist ganz einfach. Ihr müsst nur diesen E-Pod laufen lassen. In einem zweiten Fenster dann das Rennen aufmachen. Entweder selber suchen auf YouTube oder sowas. Oder ganz einfach in die Episodenbeschreibung klicken. Und dann auf meinen Einzählen warten. Das mache ich dann in ein paar Minuten. Und dann drücken wir alle gleichzeitig auf Play. Oder vor allem du drückst dann auf Play, wenn ich es sage. Und dann bist du auf gleicher Höhe wie wir. Und guckst mit uns quasi das Rennen zusammen. Das Audio eben aus diesem E-Pod und das Video, naja, von YouTube im besten Fall. Morgen könnt ihr dann übrigens selbst dabei sein. Wie erwähnt, jeden Abend machen wir das Ganze jetzt in dieser Woche um 18 Uhr auf live.e-formel.de. Jetzt aber erst einmal viel Spaß mit dem Mexico City E-Prix 2019. So, dann legen wir heute mal los. Es ist Montag, der 23. März, Teil 1 von unserer, wie nennt man das eigentlich? Die Watch Party, das gemeinsame Formel E gucken, irgendwie so, muss man sich noch einen Namen ausdenken, der steht jetzt momentan noch nicht. Heute gucken wir in diesem ersten Teil den Mexico City E-Prix 2019. Ein grandioses Rennen, eine Energieschlacht, eine Hitzeschlacht bis in die letzte Kurve. Die meisten werden sich wohl daran erinnern, Pascal Wehrlein kurz vor seinem ersten Sieg. Und dann, tja, wir werden es rausfinden. Ich bin nicht alleine. In dieser ersten Folge sind gleich mehrere aus unserer eFormel.de-Redaktion dabei. Ich begrüße zuallererst Timo.
Moin, moin.
Ich begrüße zu allerzweitst Svenny.
Hallo.
Und zu allerdrittst. Tobi.
Schönen guten Abend. Das Beste kommt zum Schluss.
Guten Abend, ihr drei. Wie geht's uns?
Prächtig. Und selbst?
Prächtig. Ja, bei mir ist auch alles prächtig. Svenny, wie geht's dir?
Alles supi.
E-Pod-Premiere im Spezial-E-Pod. Das hat auch noch keiner geschafft vor dir.
Siehste.
Wow. Ist echt.
Muss ja auch für mich noch was geben, was man erreichen kann.
Ja. So, ich hoffe, alle Hörer sind bereit. Wir haben einige, die sind live mit von der Partie. Die haben es natürlich besonders Premium erwischt. Wir gucken jetzt alle zusammen Formel E. Ich zähle diejenigen, die das jetzt im Nachhinein hören, noch mal kurz ein. Das ist für diejenigen, die live dabei sind, aber voll unnötig. Denn die kriegen jetzt alle gleichzeitig das Video gestartet. Ist verlinkt sowohl in dieser Video, nicht in der Videobeschreibung, in der Podcast-Beschreibung, als auch jetzt gerade in der Kapitelmarke, das Full Race vom 2090er, oh je, so weit ist noch nicht.
2090.
Mal gucken, ob wir das noch erreichen. Erstmal 2019. Das Video geht los in 5, 4, 3, 2, 1, Play. Ach, schön. Und los geht's. Das ist ja natürlich jetzt natürlich auch doof, dass wir jetzt ein bisschen Vorlauf haben, aber meine Güte. Diejenigen, die jetzt gerade live zuhören, die können wir schon mal anweisen, das Video ein bisschen leiser zu machen wahrscheinlich, damit unsere Stimmen nicht ganz untergehen im Livestream. Sonst hat man so ein komisches Stimmenwirrwarr aus Englisch und Deutsch. Naja, wir können jetzt jedenfalls mal gucken. Die Strecke ist ja anders als dieses Jahr, Tobi, nicht wahr?
Tja, es gab ja die Anpassung. Ich hoffe, ich bin jetzt tatsächlich auch live hier und sehe gerade, wie sich die Strecke im alten Verlauf windet. Das heißt, wir haben die langgezogene Kurve 3, die Rechtskurve und das verkürzte Layout. Wo es jetzt in diesem Jahr nach links nochmal abging, diesen Zusatzbogen in die SS, ging es ja letztes Jahr oder die letzten Jahre noch rechts herum.
Ganz genau. Und die Autos stehen, ich glaube, wir sind allesamt auf der gleichen Höhe. Pole Position, Pascal Wehrlein. Damals in seinem dritten Rennen oder sowas gewesen, ne? Mal kurz überlegen. Seinem zweiten Rennen sogar, ne? Oder, nee, das dritte.
Ja, Marrakesch war das erste, zweite war Santiago, wo er dann so performt hat und da er auch von weit vorne gestartet ist. Und jetzt eben Pole Position.
Ach.
Felipe Massa ziemlich stark im Qualifying und natürlich wie die ganze Saison 5 die Nissan-Piloten. Da Costa hier noch in alten Farben als BMW-Pilot.
Der BMW sah schon immer cool aus. Da ist so erstaunlich viel Weiß drauf, finde ich gerade bei Sims. Aber irgendwie, der Cheetah hat sich gar nicht verändert. BMW so ein kleines bisschen. BMW sieht schon ziemlich cool aus. Und natürlich der Silberpfeil, der keiner war. Venturi.
Da steckte ja noch kein Mercedes-Antrieb drin. Zumindest nicht so gelabelt. Dann haben wir hier den ersten wunderschönen Nio.
Ach, schönes.
Der war ja in der Redaktion immer eine der beliebtesten Lackierungen.
Ach, ist das schön. Bei der Musik kriege ich schon wieder Bauchkribbeln. Och, Felipe Nasa, och. Mein liebster Fahrer.
Overachiever. Und Lopez.
Auch so ein Overachiever.
Kommt einem auch schon irgendwie ziemlich lange hervor, dass
ja,
der
oder?
Noch vom Lee gefahren ist.
Auch Gary Paffett. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen mehr als ein halbes Jahr her oder sowas. Wirkt so, als wäre das so lange her, dass Gary Paffett Formel E gefahren ist.
Ja. Mitch Evans auch ziemlich weit hinten in der Startaufstellung, wie ja dieses Jahr auch, als er dann seine Aufholjagd starten musste.
Daniel Abt auch.
Und er Abt auch ganz hinten.
Gleicher Startplatz.
Und auch Jerome Drambosio, der aber nur deshalb so weit hinten stand, weil er von Robin Freins auf seiner schnellsten Runde blockiert wurde. Und auf dem letzten Startplatz Sam Bird, der gar keine Runde im Qualifying hat fahren können wegen eines mechanischen Defektes am Audi-Antriebsstrang.
Und Tobi hat sich vorbereitet, anders als ich.
Es ist immer schön, wenn man einen dabei hat, der vorbereitet ist.
Vielleicht
dieser Moment, schilder doch mal, Tobi, du hast das Gefühl ja besonders stark auch immer im Live-Ticker. Schilder mal dieses Gefühl, was wir immer verspüren in diesem Moment, wenn so das Dummy-Grid nach vorne rollt und dann geht's gleich los.
Es ist schon ziemlich gut. Also ich würde gerne mal meinen Puls messen. Ich habe leider keine Smartwatch oder sowas, die sowas kann. Aber ich würde sehr gerne mal meinen Puls messen, während jetzt so die vierte und die fünfte Laterne angeht und dann geht's los. 180, 190 oder sowas bestimmt. Ich habe das schönerweise alles vorbereitet, üblicherweise. Hoi, schießt der da rein. Hoi, das habe ich ja ganz vergessen gehabt.
Ja, der Olli Rowland.
Oh,
ja.
Unglaublich. Ich bin, glaube ich, aufgeregter als die Fahrer.
Ja, wer weiß. Also
kann gut sein.
Mir geht's auch immer so, schon die ganzen Jahre, das lässt auch nicht nach, dieses Gefühl. Also selbst wenn man irgendwie mittlerweile so ein bisschen routinierter natürlich so ein Rennen angeht, vielleicht für die, die es nicht wissen, also Tobi macht bei uns ja seit jetzt mittlerweile anderthalb Jahren den Live-Ticker, ich schreibe parallel während des Rennens eben die Berichte und Tobi Wirz macht die Ergebnisse und bereitet auch schon Statistiken während des Rennens auf und natürlich sind die Abläufe eingespielt, aber es ist trotzdem immer wieder unfassbar aufregend, wenn es dann losgeht und du bist richtig on fire und sitzt hier und schwitzt und naja, Formel E ist halt leider auch immer spannend.
Besonders wenn man dann auch vor Ort ist, da ist nochmal eine ganz andere Hausnummer.
Ja.
Auch wenn man da natürlich das Ganze auch nur auf dem Monitor betrachtet, weil man im Media Center sitzt meistens, aber die Stimmung ist da dann, wenn man mitten zwischen 50, 60, vielleicht zum Teil auch 80 Medien vertritt, dann ist es nochmal eine etwas andere.
Und da so eine Raunen durch die Stuhl
alle,
reingeht.
Ja, die ja auch alle wirklich gespannt sind. Also die kennen sich aus, die gucken das Rennen da, die wissen genau, was jedes Manöver bedeutet. Und das macht schon Spaß. Das ist ja gewissermaßen auch ein Public Viewing mit vielen Fans, die natürlich die Serie auch lieben und das einschätzen können, was da so passiert.
Ja, ich muss ja auch gestehen, ich habe, wenn ich den Live-Ticker mache, schon immer vorbereitet. Deswegen, ich könnte es auch gar nicht, die ersten Meter zu tickern oder sowas. Das muss ich vorbereiten, weil ich halt gerne den Start schaue. Und da passiert so viel. Ich habe dann mir vorbereitet in einem Word-Dokument meist so drei,
jetzt
vier
pass auf,
verschiedene.
Okay.
Ist das die Runde schon? Nee.
Ist es schon oder nächste Runde?
Müsste nächste Runde sein.
Ich habe mir meistens so drei, vier Szenarien vorbereitet, die dann irgendwie geschehen könnten auf dem Weg in Kurve 1. Und dann ab dem Beginn des zweiten Sektors oder sowas ist dann tatsächlich reagieren und schreiben, was da passiert. Das ist auch so unübersichtlich immer. Wobei die ersten zwei Runden jetzt relativ zahm waren eigentlich, ne? Also gar nicht typisch Formel E.
Ja, bisher, da, ja, da, aber gleich geht's ja.
Da, ich wollte sagen, da haben wir schon hektischere Sachen erlebt.
Ja, wir sehen jetzt kurz. Hier, geht's nochmal durch die Schikane, durchs Stadion und dann wird's gleich turbulent. Wer sich erinnert, gleich im Mittelpunkt Jean-Éric Vergne und Nelson Piquet.
D'Ambrosio ist schon auf 12. Der hat 6 Plätze gut gemacht. Aber Tobi
jetzt,
hat gerade gesagt.
Jetzt wird erstmal der Nasser gedreht.
Ach oder? Ja, der Nasser wird jetzt erstmal gedreht. Tobi, ja. Du alter Spoiler.
Genau, richtig. Das war 2 Sekunden vorher, weil er.
Aber gut für ihn.
Ja, der wäre sonst nämlich genau jetzt, darin verwickelt, was jetzt passiert ist.
Genau.
Boah.
Absolut Chaos.
Absolut Chaos.
Man sieht ja noch nicht, was passiert ist, aber da sieht man jetzt
und
das Flak von Piquet.
Jetzt. Und an die Szene, als ich das gesehen habe, kann ich mich erinnern, was ich für einen Riesenschreck bekommen habe, als ich die Karre von Piquet sah. Die
ja, so kaputt hatte ich es gar nicht in Erinnerung. Krass, wie kaputt das Auto ist.
Ich kriege auch jetzt schon Gänsehaut wieder.
Wildes Treiben in der Rennleitung.
Also man kriegt da ja schon echt Panik in solchen Momenten immer. Ich erinnere mich da an Peking im ersten Rennen damals. Ich war richtig am Zittern.
Ja.
Und das hier war auch so ein Unfall, wo du dich dann echt erschreckst und denkst, hoffentlich ist da nichts passiert.
Ja. Boah.
Und ja.
Hier ist Sims.
Sims ist das, glaube ich, an der Box.
Genau.
Ne?
Werden wir nachher in der Wiederholung auch sehen. Sims wurde am Heck minimal getroffen am Heck von Piquet und hat sich dadurch gedreht.
Jetzt die Wiederholung hier. Vor ihm ist Vergne
und jetzt
für diejenigen, die es nicht mehr im Kopf haben. Und jetzt guten Flug.
So, wer ist schuld?
Boah.
Und dann sieht er halt so ein kleines bisschen, zuckt er nach rechts rüber. Piquet, in dem Moment will er gerade reinstechen.
Also ich lege mich
viele
fest,
Diskussionen dann.
Ich lege mich fest, Sims ist nicht schuld.
Nee.
Sims ist nicht schuld.
Guck, da ist der BMW, der sich gerade
verbindet. Wenn man jetzt
und
auch
der
sieht,
der bam.
Genau.
Ja.
Bam.
Bam.
Nee, Sims ist nicht schuld.
Nee. Das war so ein bisschen. Das erinnert mich an das E-Trophy-Rennen von damals, als Salvador Duran genau die gleiche Stelle, genau den gleichen Unfall gebaut hat, aber ohne,
Gott.
Er wurde halt ähnlich abgeschossen.
Ja, das war ja auch nur 1,5 Stunden vorher.
Ja, eben. So, jetzt hier onboard mit Vergne, er lenkt nach rechts und nach rechts und nach rechts und nach rechts.
Ja, ich dachte, ich.
Dann kommt plötzlich ein Jaguar geflogen.
Ja.
Genau, ich hab's ja vorgestern erst gesehen, es erinnert sehr an Alain Prost einlenken vor der Casio Triangle Schikane in Japan 1989, als er als Senna ganz alleine den Unfall verursacht hat. Historische Parallele ziehen zu dem Crash. Hätten beide verhindern können, wenn sie gewollt hätten, wollten sie aber nicht. Also kracht.
Ja.
So, und da haben wir die Red Flag. Eine
die
von ganz vielen roten Flaggen im letzten Jahr.
Ist aber doch schon die zweite, oder?
Boah, ich glaube, Hongkong war noch davor, ne? Dann
nee, Hongkong war danach. Hatten wir nicht in Diriyah schon eine rote Flagge?
Puh, ich weiß gar nicht.
Also in Santiago gab es keine.
Nee, ich glaube, im ersten Diriyah-Rennen gab es keine, oder?
Da hatte ich tatsächlich Angst, als diese Einblendung jetzt
gerade
kam.
Als er immer noch drin saß, oh mein Gott, ich bin gestorben.
Ja, also man hat ja gesehen, der kann reden und Kopf schütteln und geht alles, aber.
Aber wenn er nicht aussteigt, ist es schon immer heftig.
Ja.
Finde ich zumindest.
Ja, da haben sich ja die Regeln auch ein bisschen angepasst, dass die Fahrer jetzt wirklich die Pflicht haben, so lange im Auto drin sitzen zu bleiben, bis Scott Elkins, der Rennleiter, dann das erlaubt, das Aussteigen, also bis auch wirklich die Strecke gesichert ist. Deswegen haben wir ja jetzt auch bei Abt neulich in Mexiko den Fall gehabt. Gut, der konnte vielleicht wirklich nicht so schnell aussteigen, aber oftmals den Fall, dass man erstmal kurz doch stockt, wenn man das nicht so gewohnt ist und überlegt, hat er sich jetzt doch irgendwie mehr verletzt, aber das ist reglementtechnisch einfach so vorgesehen. Ich erinnere mich jetzt an Di Grassi letztes Jahr in Sanya, der hat sich mal nicht dran gehalten und ist dann mal einfach so ausgestiegen. Das gab auch Ärger im Nachhinein. Also das ist inzwischen eben das normale Prozedere.
Apropos Prozedere, vielleicht weiß der Regel-Tobi das. Wir haben ja gerade gesehen, wie Jeff mit dem geplatzten Hinterreifen da um die Strecke kraucht. Die werden ja jetzt in die Boxengasse fahren oder zumindest an die Red Flag Line. Durfte man damals und darf man immer noch Reifen wechseln und Auto reparieren?
Ja. Ja, ne? Ja, darf man. Finde ich, muss ich ehrlich zugeben, durchaus fragwürdig, denn Jeff hat sich im Endeffekt so lange mit dem Auto um die Strecke geschleppt, bis erst die rote Flagge kam. Wenn keine rote Flagge gekommen wäre, dann hätte das überhaupt nichts gebracht, aber wir werden es ja dann, oder in Rom war es ja dann auch bei Sam Bird ähnlich, wo sie im Endeffekt ja sogar die komplette Hinterachse ausgetauscht haben, nachdem er da einen Aufhängungsbruch erlitten hat, vorm Abbruch. Aber ja, um die Frage zu beantworten, Autos dürfen repariert werden, und es gibt überhaupt keine Beschränkungen. Das Einzige, was nicht getauscht werden darf, ist Motor oder Getriebe, weil die Teile tatsächlich festgelegt sind, dass damit das Event bestritten werden muss.
Wie ist das jetzt eigentlich mit der Schuldfrage? Wie seht ihr denn das jetzt in der Situation, wo wir gerade nochmal die ganzen Wiederholungen gesehen haben?
Ich bleib bei Wern. Svenny, wie siehst du das?
Puh. Ich glaube, ich wäre auch bei Wern. Aber ich glaube nicht, dass man das so unbedingt festlegen sollte, weil das ist so ein Sekundenbruchteil, wo sich der eine halt gedacht hat, jo, ich halt rein an und so, naja, ich mache halt mal zu. Das ist, ja, eher Wern, aber also Rennunfall. Fragwürdig. Ja, würde ich fast eher sagen, ja.
Ja, ich glaube, Tobi hat das gerade ganz gut zusammengefasst. Es ist halt ein Unfall, der wäre vermeidbar gewesen. Eher würde ich sagen, Wern. Aber wenn beide gewollt hätten, wäre der auch vermeidbar gewesen, glaube ich.
Ja.
Hier sehen wir jetzt nochmal den Start.
Krass, jetzt wie Roland da reingezogen ist.
Boah, der Dragon war das.
Entschuldigung.
Oh, Gesundheit.
Ich dachte, er ist jemand die Mauer getuschiert jetzt.
Ich bin nicht schnell genug auf den Mute-Kopf gekommen.
Der eine Dragon, der ist da.
Bombenstart von Roland.
Der ist da quer in Kurve 1 reingeflitzt. Heftig. Und hier der übliche Rush-Hour-Stau. Genau aus dem Grund gibt es ja keine Schikanen mehr diese Saison. Weil es halt. Und auch aus dem Grund Unfall, den wir gerade gesehen haben mit Piquet und Wern. Deswegen wurde in diesem Jahr eben die gesamte Peraltada, heißt sie, glaube ich, Kurve gefahren.
Peraltada, genau.
Obwohl offiziell heißt sie, glaube ich, Menzel-Kurve.
Mittlerweile ja. Aber Peraltada hieß sie vor 25 Jahren schon, 30 Jahre.
Aber niemand nennt sie, glaube ich, so, ne?
Also. Haben wir den Führenden mal im Bild. Pascal Wehrlein, bis dahin sehr souverän, hat sich ja in den ersten Runden direkt Vorsprung rausfahren können. Am Start. Der
aber natürlich komplett weg ist.
Aus einem Chaos. Bitte?
Der jetzt aber natürlich komplett weg ist. Das nützt ihm jetzt wenig, dass er sich viel Vorsprung rausgefahren hat.
Ja, und das hat sich ja schon angedeutet zu dem Zeitpunkt, dass es länger dauern würde mit der Pause. Fahrer steigen aus. Olli Rowland vermisse ich ja die Saison jetzt so ein bisschen. In den bisherigen 5 Rennen, die wir hatten, war ja echt nicht viel zu sehen. Sehr unauffällig, immer im Schatten von Buemi. Also das, was ihn letztes Jahr so ausgezeichnet hat, so diese überraschende Schnelligkeit, gerade im Qualifying da so einen erfahrenen Mann wie Buemi da regelmäßig hinter sich zu lassen, das fehlt bisher. Also der hat ganz gute Ergebnisse schon erzielt die Saison, steht nicht schlecht da, aber so dieses Fünkchen, was er letzte Saison als Rookie ja auch bei unseren eFormel.de Season Awards zum Rookie des Jahres gemacht hat, das haben wir bisher noch nicht gesehen dieses Jahr, oder?
Nee. Svenny, hast du das Team-Radio-Video geschaut aus Marrakesch?
Oh, weiß ich nicht, kann sein.
Oder irgendjemand anderes, da ging es nämlich richtig ab bei den beiden Nissans.
Ja.
Auch einer der Gründe wahrscheinlich dafür, dass Roland dieses Jahr noch nicht so weit.
Ja, gib mal kurz Zusammenfassung, dass wir Kontext haben.
Also,
ja, Tobi.
Es war ja so, Buemi ist von 6 gestartet und Roland von 8. Roland hat aber den deutlich besseren Start erwischt und ging in der ersten Runde schon an Buemi vorbei. Man hat Roland dann Runde 4, glaube ich, angewiesen, Energie zu sparen. Ihm dann aber gesagt, dass er oder ihm erst bestätigt, dass Buemi auf der gleichen Strategie sei. Dann eine Runde später aber gesagt, lass den Step vorbei, weil der ist noch auf einer anderen Strategie. Und da ist der sowas von ausgetickt am Funk. Ja, hat da mit Worten um sich geschmissen, dass verdammt viel ausgepiepst werden musste. Und bekam die erst die Zusage, dass er den Platz nachher zurückbekäme, aber weil nachher Autos dazwischen lagen, hatte sich das schon mal erledigt.
Das ist halt dann auch echt so ein bisschen wie sich Buemi quasi in der Formel E quasi schon etabliert hat, weil er war ja bisher, glaube ich, nach allen Rennen irgendwie hinter Roland in der Gesamtwertung, und aber kriegt anscheinend trotzdem den Vorzug. Das ist schon fast Formel 1 Niveau.
Ah, man guckt sich mal diese Fans an hier. So in Zeiten Corona, gerade irgendwie gar nicht mehr vorstellbar. Ne?
Nee, gar nicht. Auf
engem Raum.
Ganz und gar nicht. Und der eine mit der Tuba, ich glaube, das war gerade, ich habe den Kommentar, den englischen Kommentar ja ein bisschen leiser gemacht. Ich glaube, ich habe gerade das Wort Tuba gehört. Einer der besten Sätze aus dem Kommentar überhaupt. Ich kann ihn leider nicht wörtlich wiedergeben, aber sinnbildlich, das braucht schon ganz schön viel Passion, um seine Tuba mit an die Rennstrecke zu bringen.
Ja, die waren ja auch dieses Jahr wieder da, die Musikanten im Stadion, das ist schon immer geil. Also Mexiko nach wie vor irgendwie allein mit Blick auf die Fans echt ein absolutes Highlight, ein Juwel im Rennkalender, finde ich. Die Rennen sind immer stark, aber vor allem auch was die Fans angeht und dann die Siegerehrung, das ist schon, ich hoffe ja, dass die weiterhin im Kalender bleiben, weil es da ja auch so gewisse Fragezeichen noch zur Finanzierung geht im nächsten Jahr, aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Mexiko rausfliegt.
Nee, ich mir auch nicht. Also auch wenn, also ich glaube, das Fragezeichen, es gibt ein Fragezeichen, aber das ist nicht allzu groß, das Fragezeichen. Ja.
Jack Nichols spricht übrigens auch gerade nochmal über die Tuba.
Über die Tuba, ja. Und womit? Mit Recht.
So, ich würde mal kurz das Netzwerk wieder wechseln und rufe dich gleich wieder an, Tobi.
Alles klar, meine Nummer hast du ja.
Jo.
0151. Tobi, du musst dein Mikrofon auch nochmal wechseln, glaube ich.
Muss ich das? Hört ihr mich nicht?
Doch, aber so, wie als würdest du durch einen Joghurtbecher hindurch kommentieren wollen.
Oh.
Also tatsächlich. Ich glaube, es ist deine Webcam,
die
gerade den Ton
jetzt
aufnimmt.
Genau, jetzt nicht mehr. Die Webcam nimmt den Ton auf, ja. Oh, dass die Einstellung auch nicht beibehält, sondern ich die immer neu einstellen muss. Na gut.
Macht
nichts. Aber ist halt jetzt so. Ist halt jetzt so, aber da bin ich wieder, hoffentlich wieder ordentlich zu hören. Ja, die Fans im Baseballstadion noch gute Laune, weil sie hoffen, es geht bald weiter. Das ist schon beeindruckend,
dass da ein Menschenmassen hockt, oder?
Definitiv.
Krass. Auch was die an Stimmung machen, wenn ich mir so an Berlin denke, da war irgendwie nichts an Stimmung, irgendwie, fand ich. Außer hinterher bei der Siegerehrung, aber sonst war irgendwie meh. Weiß nicht, habt ihr das anders empfunden?
Es ist halt.
Es ist halt Deutschland, ja.
Ja, und es sind natürlich nicht so viele Tribünen auf einem Haufen. Ne? Das stimmt, verteilt sich ein bisschen besser. Das erste Jahr, wo ich in Berlin dabei war, ich kann mich erinnern, da. Ist immer wenn Nick Heidfeld irgendwie ein Überholmanöver gemacht hat, ist immer großer Jubel gewesen. Da saß ich ja am Ende der Stadt-Zielgeraden. Und da hat er auch tatsächlich einige Überholmanöver gezeigt, und da war dann immer ganz gut Stimmung, aber ich glaube, nicht vergleichbar mit Mexiko.
Nee, glaube ich auch.
Wird Zeit, dass langsam wieder weitergeht, ne?
Timo, bist du wieder da?
Timo ist wieder da, aber wir hören ihn alle noch nicht. Ich höre mich stattdessen wieder doppelt. Die alten Soundprobleme sind zurück.
Hallo?
Test, Test?
Ist überhaupt noch jemand da? Ja, ich höre dich, ja, Tobi. Ja.
Okay, sehr gut.
Plopp, plopp, hör. Tobi, der Julian hat übrigens gesagt, dass du in den Einstellungen bei Watch Together deaktivieren kannst, dass du die Benachrichtigung bekommst, dieses Ploppen, wenn jemand hinzukommt. Info aus dem Slack-Channel.
Muss man das zentral machen?
Das kann ich dir nicht sagen. Der Benachrichtigungston kann in den Watch-Together-Einstellungen deaktiviert werden.
Das habe ich auch gelesen, ja.
Okay, und Svenja soll sich mal auf die Schäffler-Tribüne setzen.
Nee, da gehe ich in diesem Leben nicht mehr hin.
Ich glaube, es klingelt bei dir, Tobi.
Die werden mich da eher nicht so gerne sehen.
Hallöchen.
Ah, der Timo ist wieder da. Ja, die Autos stehen immer noch,
Tobi,
in der Boxengasse.
Hast du was verändert in den Audioeinstellungen? Weil ich höre mich auf Kopfhörer.
Ja, ich bin grad dran.
Okay.
Zum Glück ist rote Flagge.
Ja.
Auf jeden Fall stehen die Autos gerade in der Boxengasse und werden repariert, zumindest diejenigen, die Beschädigungen davon getragen haben. Das ist nicht nur Jean-Eric Verne, der tatsächlich Plattfuß hinten rechts hat und auch durchaus einige Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite erlitten hat. Auch Sam Bird war am Anfang in einem sehr optimistischen Manöver gegen einen der Dragons verwickelt und hatte sich da durchaus ein bisschen die Front beschädigt. Aber wie wir ja sehen, die Unterbrechung ist schon knapp 20 Minuten lang und es wird auch noch ein bisschen dauern.
Auch krass, wie weit Evans und D'Ambrosio einfach nach vorne gekommen sind durch den ganzen Crash.
Ja, gerade D'Ambrosio.
Ja.
Also ich
guck mal jetzt auf die Wiederholung, warum D'Ambrosio nach vorne gekommen ist. Der fährt geradeaus durch die Schikane. Sieht man jetzt, glaube ich, in der Einstellung ganz gut.
Ja.
So, und jetzt die Frage an die Nerds. Wann hat er das zum letzten Mal gemacht?
In Mexiko dieser Schikane. Drei.
Exakt. Als er gewonnen hat damals, als er in seinem Christbaumkugelroten Dragon ist er komplett turbulent zuging in der Schlussphase und er dann abgekürzt hat, weil er sich ungerecht behandelt fühlte. Und letztlich ist er Zweiter geworden. Ich glaube, das war sogar der kleinste Abstand in der Formel-E-Geschichte, wenn ich mich nicht täusche, auf den Sieger. Aber letztlich wurde Di Grassia dann als Sieger disqualifiziert, sodass D'Ambrosio dann seinen, ich glaube, insgesamt dritten Formel-E-Sieg geerbt hat.
Das war andersrum.
Aber wie gesagt, sein Zweiter und inzwischen.
Das war andersrum. Di Grassia hatte, glaube ich, gewonnen damals an dem Tag. Und genau. Dann haben sich Buemi und D'Ambrosio duelliert, die zwei. Und dann wurde Di Grassi disqualifiziert. Und weil Buemi und D'Ambrosio so nah beieinander waren, war das dann tatsächlich der damals, und ich weiß auch nicht, ob bis heute vielleicht sogar kürzeste Abstand zwischen Sieger und
ich meine
zweiten
der
Platz.
Kürzeste mit einem Zehntel oder sowas.
Ja.
Genau. Das war das Rennen, wo War es das Rennen, wo D'Ambrosio eigentlich gar keine Chance hatte, aber sich die ganze Zeit vorne gehalten hat und niemand an ihm vorbeikam?
Genau so.
Oh, hier, André Lotterer noch in DS-Klamotten. Das waren noch Zeiten. Jean Dré noch vereint.
Jean Dré, das Traumpaar.
Beste.
Ich finde das ja total cool, dass die beiden immer noch so gut befreundet sind. Wir haben es jetzt ja in Marrakesch erst gesehen.
Ja, im Qualifying, das war so geil.
Im Training, als einer auf der schnellen Runde war und den anderen überholt hat und die beiden sich dann noch gegenseitig zugewunken haben bei Vollspeed. Schon witzig.
Das war richtig gut. Test, Test. Ihr hört mich noch, ne?
Ja, wir hören dich noch. Alles gut.
Jo. Tobi, sehr gut.
Ja.
Dann gibt sind die Moment Probleme wieder nicht, behoben.
Gibt im Moment leider nicht so viel zu sagen. Die Fahrer stehen immer noch in der Box. An den Autos, wo irgendwas dran ist, wird weiterhin gearbeitet. Man gibt ein paar Interviews.
Das ist natürlich jetzt auch blöd für all die. Also normalerweise würde ich ja jetzt vorspulen. Aber wer das jetzt im Nachhinein hört, da könnte man dann vielleicht so einen Timecode angeben. Das könnten wir vielleicht tatsächlich machen. Wollen wir das überspringen? Und ich sag dann einfach an für all diejenigen, die jetzt gerade im Nachhinein hören, wo das Video weitergeht.
Wie wollen wir das eigentlich machen? Wird der E-Pod ganz normal als Episode dann veröffentlicht, oder?
Nee, das nennen wir E-Pod Spezial oder sowas.
An die Patreon-User, die es nicht mehr gibt.
Genau. Nee, das kriegen schon alle. Aber nicht mit einer Nummerierung für den E-Pod. Okay. Passt auf, die Fahrer ziehen sich jetzt den Helm wieder an. Ich mache mal kurz Pause und spule mal ein bisschen vor. Und hupsala. Mal gucken, wo wir weitermachen. Für all diejenigen, die dann jetzt nämlich das Rennen im Nachhinein hören, für die geht es jetzt weiter bei Minute 34 und 29 Sekunden. Dürft ihr mal kurz suchen. Wir geben euch noch ein bisschen Zeit. Das braucht nämlich natürlich ein bisschen nach vorne zu spulen. Wir haben jetzt ein paar Minuten übersprungen. Ich glaube, das ist die richtige Entscheidung.
Ist verkraftbar.
Ich drücke jetzt, ich glaube, da ist auch nicht viel passiert. Ich drücke jetzt auf Play bei Minute 34, 29. In 3, 2, 1, Play. Weiter geht's. Sehr schön.
So, und da haben wir direkt die Heckkamera von einem Virgin mit Blick auf einen Nio. Und jetzt geht's hinter dem Safety Car wieder raus auf die Strecke. Natürlich in der gleichen Reihenfolge wie vorher. Das heißt, Wehrlein führt das Feld wieder an. Dahinter haben wir Roland, die Grassi, Buemi und dann Felix da Costa im BMW.
Und die Uhr ist wieder zurückgesetzt, ne? Die ist ja fast ganz runtergelaufen gewesen. Ich meine, wir sind jetzt eine halbe Stunde oder sowas also nach Rennstart. Da wäre eigentlich schon jetzt das letzte Renndrittel angesagt gewesen. Und weil man die Uhr damals noch nicht anhalten durfte, musste die Uhr dann eben runterlaufen und dann nochmal zurückgesetzt werden. So ein extra unnötiger, blöder Schritt.
Vielleicht hatte man sich da nicht unbedingt so viele Gedanken über Rennabbrüche gemacht. Das war in der Formel E bis dato ja auch relativ selten der Fall gewesen. Auf jeden Fall hat man die Uhr dann wieder auf 40 Minuten und 30 Sekunden zurückgesetzt. Die Uhrzeit, die angezeigt wurde als der Rennabbruch war. Und jetzt sehen wir natürlich etwas, was jetzt mittlerweile nicht mehr erlaubt ist, nämlich hinter dem Safety Car fahren manche Fahrer durch die Attack Zone und holen sich die Zusatzleistung.
Das einzig Clevere. Ich verstehe gar nicht, warum die anderen das nicht gemacht haben. Also, da wird es bestimmt einen Grund für geben, aber naja, man verliert halt.
Verschwendet halt Zeit im Attack Mode.
Nein.
Das ist halt die Frage, ob sie das wert ist.
Ah, stimmt.
In dem Fall kann ich es wirklich sagen, es kommt nämlich noch eine Runde hinter einem Safety Car und man kann es auch in der nächsten Runde aktivieren und hat dann dementsprechend längere Zeit noch mehr Leistung. Das heißt, alle, die diese Runde schon aktiviert haben, sind ein bisschen in den Arsch gekniffen, auf gut Deutsch gesagt, weil sie jetzt bei Safety Car Tempo die Zusatzleistung verschwenden.
Hab ich ja gesagt.
Ganz schön blöd.
Die Regeln waren ja damals, manche mag es überraschen. Zweimal musste der Fanboost aktiviert werden für jeweils Attack-Mod. 4 Minuten.
Nicht Fanboost.
Der Attack-Mod aktiviert werden und der hielt jeweils 4 Minuten. Und wie man sieht, die erste Minute ist bei den ersten Fahrern schon abgelaufen und man ist immer noch hinter dem Safety Car. Und fährt jetzt gerade.
Das kann ja nur eigentlich so irgendwie verpokert gewesen sein, weil sonst.
Genau. Und jetzt wird man nämlich sehen, dass alle, die den Fanboost noch nicht aktiviert haben, ihn Attack-Mod? Jetzt aktivieren. Ach, den Attack-Mod, meine Güte.
Konzentration.
Konzentration.
Ja, einmal mit Profis arbeiten. Ganz schlimm.
Fährt jeder rein? Nee, Paffett nicht und Abt auch nicht. Das verstehe ich jetzt aber tatsächlich nicht. Naja, egal. Okay. Ab geht die Post, Safety Car rein und Wehrlein fährt los. Der hat einen richtig guten Restart hingelegt, ne? Also, die Grassi ist dran am Roland, aber Wehrlein, der ist.
Roland direkt, hat vielleicht ein bisschen geschlafen.
Direkt gut Vorsprung rausgearbeitet und soll er ja auch noch lange so behalten.
Ja, aber Roland kommt natürlich auch dann wieder deutlich näher ran. Wir wissen ja dass der Nissan damals schon den Doppelmotorantrieb hatte, der doch einige Vorteile hatte, besonders was das Rausbeschleunigen angeht. Dadurch, dass Energie in einem der beiden Motoren zwischengespeichert wurde und dadurch mehr Spitzenleistung zur Verfügung stand.
Ah, mir macht das richtig Spaß. Ich habe, das ist ja, ich glaube, das ist einerseits das erste Mal, dass ich, oder vielleicht das zweite Mal, dass ich das Rennen seitdem sehe. Das habe ich nämlich nicht oft geschaut, ehrlich gesagt, außer die Highlights natürlich. Aber auch mit euch ein Rennen zu gucken, ist mal was ganz Besonderes.
Ja, das ist echt toll, weil normalerweise ist es ja so am Rennsamstag, so das Rennen geht, oder es ist 2-3 Minuten vor dem Start. Und dann wünschen wir uns alle nochmal viel Spaß in der WhatsApp-Gruppe. Das ist so eine schöne Tradition mittlerweile. Dann geht's los und dann ist auch wieder die erste Kommunikation untereinander im Normalfall dann so 5 Minuten nach Rennschluss oder sowas, wenn der Erste schreibt Ergebnisse online oder Bericht erster Stand online oder solche Geschichten. Das heißt, während des Rennens kriegen wir voneinander ja nicht wirklich was mit.
Nee.
Wäre vielleicht eine Idee für den Live-E-Pod nach dem Rennen.
Habe ich auch gerade gedacht.
Ja. Vielleicht? Ich weiß nicht, wie schnell die Formel E jetzt mit dem Video hochladen, aber also vom kompletten Rennen. Aber ja,
also ich glaube, das dauert immer ein bisschen, ne?
Ich weiß, am Dienstags nach dem Rennen haben wir es normalerweise noch nicht. Da können wir froh sein, wenn wir das Highlight-Video hätten.
Ja. Wenn die das ein wenig schneller machen könnten, wäre das echt cool.
Ja, schreib mal einen Brief.
Genau. Eine Postkarte, genau.
Genau. Lass mal den Phil am besten schreiben. Der hat doch Connections zu Agak und seiner Frau.
Soll er seiner Frau WhatsAppen?
Ja, und jetzt sieht man die ersten Auswirkungen des zu früh aktivierten Attack-Modes. Diesmal habe ich es richtig gesagt. Sebastian Buemi hat schon wieder keinen mehr, während bei Antonio Felix da Costa noch 2 Minuten auf der Uhr stehen. Und er hat dann ja jetzt die Möglichkeit, den Nissan-Pilot ordentlich unter Druck zu setzen. Im Kampf um Platz 4. Und er hängt ihm im Getriebe.
Tja.
Hat denn jemand von unseren Live-Zuhörern vielleicht eine Frage oder sowas? Dafür haben wir ja extra den Chat. Also falls jemand eine Frage hat oder sowas, sind wir natürlich auch dafür da. Wir legen alle nur die Füße hoch, genauso wie ihr, und gucken auch nur ein Rennen. Falls jemand was wissen will, sagt mal Bescheid oder so. Ist es für euch fremd, Felix da Costa im BMW zu sehen? Oder ganz gewohnt?
Nee, das ist natürlich. Ich finde es ja andersrum schlimmer.
Das sah so ein bisschen aus wie Buemi und D'Ambrosio damals, ne? Selbe Stelle, selbe Welle und selber Unfall.
Oh, jetzt geht's richtig ab.
Boah, noch durchgequetscht, Alter.
Und hinten wieder schön auf vor Unfall.
Und hinten das alte Akkordeon, ne? Da war das Auto beschädigt. Das war so ein bisschen krabbelmäßig, ne? In der Onboard gerade sah das so aus, als wäre die Aufhängung angeknackst. War das damals so? Ich weiß es gar nicht mehr. Keine Ahnung. Natürlich auch blöd, kein Autowechsel mehr.
Du kannst Fragen stellen. Ja, aber das sieht nicht der Antonio Felix da Costa relativ gut zu Ende gefahren ist, glaube ich, die Beschädigung hielt sich auf jeden Fall in Grenzen.
Aber natürlich eine Riesenlücke jetzt, ne? Zwischen den Drittplatzierten, die Grassi, und dann dem Feld dahinter, denn Buemi hat ja bei dem Manöver gerade so ziemlich alle aufgehalten.
Ja, guck mal. Gut für die ersten drei. Gerade beim Bremsen ist das unangenehm, glaube ich. Oh, und da hinten geht Abt gegen Dillmann. Ach, Tom Dillmann. Oh, Tom D., ich vermisse ihn.
Ich wollte jetzt gerade sagen, niemanden vermisst Tobi mehr als Tom Dillmann.
Oh, ich weiß gar nicht.
Und niemand vermisst Tom Dillmann mehr als Tobi.
Den hätte ich gerne mal gesehen in einem besseren Auto, so ein Mahindra oder sowas. Ich glaube, der wäre deutlich, also wie alle Neo-Fahrer seit 2016 oder Next-EV-Fahrer, hat Tom D. einfach enorm drunter gelitten, so eine Klapperkiste irgendwie fahren zu müssen.
Ja, wobei er auch so im Vergleich mit Turvey ja schon nicht so gut aussah. Also er hat ja, als er damals dann als Venturi-Ersatzfahrer hier und da mal eingesprungen ist, hat er wirklich richtig starke Leistungen gebracht. Aber so über den ganzen Saisonverlauf ist er, glaube ich, in Saison 5 punktlos geblieben. Während Turvey da ja schon die ein oder andere, in Anführungszeichen, Sternstunde zeigen konnte, wie er es einfach in jedem Jahr tut. Also mich hat Dillmann jetzt nicht so wirklich überzeugt über eine ganze Saison.
Ist gegen Turvey aber auch schwer.
Ich wollte gerade sagen, in dem Nio schneller zu sein als Olli Turvey ist schon eine Leistung halt.
Ja. Das ist die Macht der Gewohnheit. Turvey, der weiß schon, was der Nio kann und was er nicht kann.
Halt echt.
Jetzt hat man gerade im Live-Kommentar die Stimme von Bob Varscher gehört. Das macht mich wieder ganz traurig. Ich hoffe, der wird schnell wieder gesund, der Bob Varscher.
Gab es bei ihm mal ein Gesundheitsupdate die letzten Monate?
Ich glaube, er ist mit seiner
letzten Stimme durch. Ich habe nichts gehört.
Der ist hin und wieder auf Twitter noch aktiv. Ich suche mal eben parallel ein bisschen. Ich glaube, ich habe da was gelesen.
Für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, Bob Varscher hat ja am Ende von Saison 5 den Kommentatorenjob bei der Formel E aufgegeben. Und kurz danach wurde dann bekannt, dass er an Krebs erkrankt ist. Und da gab es auch eine Spendensammlung.
Eine Art online. Spenden-Crowdfunding.
Genau, ein Crowdfunding, richtig, wo sich auch viele Leute aus dem Motorsport-Business, vor allem aus dem amerikanischen Motorsport-Business dran beteiligt haben. Da waren Andretti, Penske und so weiter, las man da in der Liste der Leute, die sich beteiligt haben. Dario Franchitti beispielsweise auch, sagte, da ist, ich glaube, 100.000 US-Dollar sind da zusammengekommen für seine Krebstherapie.
Ja.
Innerhalb von wenigen Tagen.
An der Stelle von uns nochmal alles gute Besserung. Wir hoffen, dass wir bald wieder positive News von ihm hören.
Auf jeden Fall.
Ja, ich habe den Tweet gefunden übrigens, vor 3 Tagen war das. Hat er getwittert, ich bin so dankbar an alle, die eben bei diesen 100.000 Euro, Dollar mitgespendet haben. Er hat seine letzte Chemo vor 3 Tagen jetzt eben, also am 20. März beendet, nach einer ganzen Woche im Krankenhaus. Und jetzt geht's für ihn zurück in die Klinik, wo auch immer der Unterschied zwischen Hospital und Klinik ist, weiß ich leider nicht, to see what we accomplish and what's next. Also noch nicht offiziell fertig und sowas, aber seine letzte angesetzte Chemotherapie ist wohl hinter ihm schon. Wir dürfen
vielleicht
mal.
Vielleicht war er da ja in der Spezialklinik.
Ja, ich denke mal auch.
Extra für die Behandlung.
Ich denke mal auch. Gute Besserung, Bob. Gute Besserung.
Ja, wir sehen im Rennen eigentlich relativ wenige Überholmanöver.
Es ruhig,
war ja in
ne?
den letzten Jahren häufig so in Mexiko. Ne? Es war schon immer turbulent und es gab viele spektakuläre Szenen, aber so grundsätzlich so richtig viele Überholmanöver gab es gar nicht. Denn es gab eigentlich nur die Überholpunkte hier, Kurve 1, die wir jetzt gerade im Bild haben. Und letztlich dann ganz mutige Moves, zum Beispiel von Bird, das legendäre Ding da, jetzt in die nächste Kurve hinein. Kurve 3 ist das, glaube ich. Aber da ist es schwer. Wir werden das gegen Ende des Rennens ja auch nochmal sehen, wie die Grassi da versucht, an Wehrlein vorbeizukommen. Aber ja, überholen war jetzt nicht so einfach bisher in Mexiko, bis sie jetzt eben für 2020 eben die Streckenänderung vorgenommen haben. Da gab es dann doch ein paar mehr Überholspots, wo es auch ganz gut funktioniert hat und recht viel auch funktioniert hat dieses Jahr.
Und ich finde, die Änderung, die man für dieses Jahr vorgenommen hat an der Strecke, hat sich sehr, sehr positiv ausgewirkt. Auf jeden Fall, was das Überholen angeht. Auf der anderen Seite hat man diesen Charakter, dadurch, dass man diese enge Schleife in dem Stadion fährt, auch beibelassen. Und der Verzicht auf die Schikanen finde ich sowieso positiv. Also von der Sicht her finde ich absolut die richtige Entscheidung. Und ermöglicht schöneres und spannenderes Racing.
Ja, da habe ich sogar mal gleich
einen Effekt
für euch.
Wir sind dem Tom Wallach eine Antwort schuldig mit dem Nissan-Motor. Also der war ja illegal. Oder ganz regelkonform. Und ich schätze mal, Tobi W. möchte das unbedingt nochmal erklären, warum das genau so war.
Genau, für die erstmal danke an Tom für die Frage. Das Reglement war nicht hundertprozentig klar formuliert in der letzten Saison. Und zwar war es so, Nissan hatte ja 2 Motoren und ein Motor wurde quasi als Schwungradspeicher verwendet, um dort Energie zwischenzuspeichern und zusätzlich zu dem Energie, was aus der Batterie abgerufen wurde, nochmal ein bisschen mehr Power in den Motor zu laden, der für den Antrieb zuständig war. Und Es ist tatsächlich so, dass das in einer absoluten Grauzone war. Möglicherweise war es illegal, allerdings hat keiner der Konkurrenten Protest angelegt, weshalb sich damit die Rennkommissare, die oder auch die technischen Kommissare, die dafür zuständig sind, niemals explizit mit beschäftigt haben. Man hat sich nur relativ frühzeitig darauf geeinigt, dieses Konzept für die sechste Saison, also für diese Saison, zu verbieten. Und ich denke, das war sowas wie ein Gentleman's Agreement, dass man dann darauf verzichtet hat, Protest einzulegen. Zumal Nissan ja auch zumindest die erste Saisonhälfte doch durchaus größere Probleme mit dem Antrieb hatte. Erst gegen Saisonende war es dann so, dass der absolut stark war und dass die Fahrer auch regelmäßig damit aufs Podest fahren konnten. Die Frage ist damit beantwortet.
Immer gut, einen Tobi W. an Bord zu haben.
Tja, ohne Tobi. Was würden wir ohne Tobi machen?
Ach.
Genau, ich denke immer, jetzt wo diese tolle Kameraeinstellung ist, die ja dieses Jahr kaputt gefahren wurde, von Nico Müller, ich habe immer Angst, wenn die Reifen irgendwie auf das Gras da kommen, weil das ist halt das letzte Limit irgendwie, was man da so nehmen kann von der Kurve. Da habe ich immer ein bisschen Angst.
Ich habe nochmal einen interessanten Fact rausgesucht gerade, wo wir jetzt wieder in die Peraltada abbiegen. Hier die Rechtskurve, die ja damals noch unterbrochen war, eben durch die Schikane, die jetzt kommt, ist dieses Jahr natürlich deutlich schneller geworden, dadurch, dass man die Schikane entfernt hat. Und was schätzt ihr denn, was man da so für Geschwindigkeiten erreicht?
Damals oder heute?
Die sind nämlich echt beeindruckend, heutzutage.
Puh. Ich lasse mal jemand anderem den Vorschritt, keine Ahnung.
Ja, ist vielleicht auch ziellos.
Tobi, meinst du jetzt am Scheitelpunkt oder am Ausgang? Ja, ich wollte sagen 160 am Scheitelpunkt, 180 am Ausgang hätte ich jetzt geschätzt.
Ja, also 180, damit ist es eine der schnellsten Kurven im gesamten Rennkalender der Formel E. Es gibt aber eine, die noch schneller ist. Fällt die euch ein? Die Frage ist vielleicht leichter zu beantworten.
Boah. Bern? Bergab? Oh, der Funboost! Wart mal kurz, der Funboost! Den habe ich ganz vergessen. Der Funboost, das war eins meiner absoluten Highlights in der ganzen Formel E, als da jemand Funboost reingeschrieben hatte.
Das war mir damals gar nicht aufgefallen.
Oh doch, das habe ich so ich konnte nicht mehr. Da ging es auch auf Twitter
Wette war? Ab.
Ich weiß auch nicht. Weil U und A liegen jetzt auch nicht unbedingt nebeneinander auf der Strecke, nee, auf der Tastatur, dass man da mal irgendwie sich vertippen kann oder so.
Gut, ja, wirklich. Fun-Boost. Aber um auf Timos Frage zurückzukommen, ich glaube ja, in Santiago die langgezogene Linkskurve war in dieser Saison schneller, 3,8. Aber ich glaube nicht, dass du die meintest, oder?
Doch, die meinte ich ganz genau. 195 km/h. Das ist schon eine Ansage, ne? Wenn man bedenkt, null Grip quasi, oder was heißt null, aber deutlich weniger Grip als mit Slick-Reifen und dann mit
195 durch die Kurve. Boah, Timo sagt nicht null Grip, das gibt böses Blut von Michelin.
Natürlich haben die Grip, die Autos, aber wir wissen ja, einerseits ist die Streckencharakteristik in der Formel E ja eine ganz andere als auf permanenten Rennstrecken, gerade in Santiago, da im O'Higgins Park, viele Bäume, viele Blätter, viel Staub. Und dann eben Profilreifen. Also da mit 200 durch eine Kurve zu fahren, Respekt. Und das hat ja auch dann das ein oder andere Opfer gefordert im Qualifying und auch im Training.
Jetzt steht wieder Fanboost da. Och, ist ja langweilig. Jetzt geht es schon Richtung zweite Rennhälfte, ne? Jetzt die erste Hälfte, ich erinnere mich zumindest daran, dass die erste Hälfte sehr ruhig war und das war sie ja auch, abgesehen von der roten Flagge und dem Unfall. In der zweiten Hälfte brach irgendwie die Hölle los, habe ich das Gefühl. Also anschnallen oder so, liebe ZuhörerInnen.
Es ist ja oft so, ne, bei Formel E-Rennen, dass sich so nach dem Start, turbulente Anfangsphase, sich das erstmal so ein bisschen wie an der Perlenschnur aneinander reiht. Die Leute, also die Fahrer rekuperieren erstmal viel, gucken auf ihren Energieverbrauch und sind meistens nicht so aggressiv in der ersten Rennhälfte. Und je mehr es dann zum Ende geht, bricht da einfach immer die Hölle los. Also gerade wenn man jetzt mal so die letzten 5 Minuten sich anguckt von jedem Rennen, dann geht es natürlich auch an die Energiereserven und da werden dann die Unterschiede größer zwischen den einzelnen Fahrern, wie viel wirklich noch drin ist. Dementsprechend gibt es mehr Überholmanöver, mehr Kontakt zwischen den Fahrern. Also es ist mittlerweile ja ein Erfahrungswert, dass es am Ende immer gut zur Sache geht.
Ich habe dir gerade ein Wort aus dem Mund genommen. Irgendwas fandest du noch interessant vor anderthalb Runden? Wahrscheinlich vergessen.
Ja, hat sich inzwischen erledigt. Das passt jetzt nicht mehr so. Da ging es noch um die Geschwindigkeiten.
Ach so. Na, kannst du trotzdem mal hinterher werfen. Jetzt sind wir ja wieder da beim
Thema. Ich hatte zufällig gerade noch gesehen, die Höchstgeschwindigkeiten, die für Mexiko angegeben werden, sind schon extrem hoch. Also wir wissen ja, das Formel-E-Auto soll theoretisch bei entsprechender Getriebeübersetzung 280 fahren. Das ist aber völlig utopisch, weil die Getriebe ja entsprechend, oder wenn man da überhaupt Getriebe zu sagen kann beim Elektroantrieb.
Gibt zwei Gänge.
Realistisch gesehen, 240 ist ja das Maximum, was das Auto kann mit dieser Übersetzung. Und für Mexiko haben wir tatsächlich Höchstgeschwindigkeiten zwischen 235 und 240. Also mehr geht nicht im Formel-E-Auto.
Ich würde gern mal sehen, wie die tatsächlich auf so einem Flugzeug, auf dem Flughafen, auf einer Startbahn mal das Auto so abstimmen, dass die tatsächlich 280 erreichen können. Einfach so ein Geschwindigkeitswettbewerb. Mal gucken, wie schnell so ein Ding
fahren. Drag Race.
So ein Drag Race.
Ich glaube, spätestens wenn dann irgendwann mal, die Grassi formuliert ja schon seit Jahren das Ziel, er wünscht sich, dass die Formel E schneller auf 200 km/h ist oder zumindest mal schneller auf 100 als die Formel 1. Ist natürlich mit der Technologie irgendwann sicherlich möglich, je nachdem, wie viel Leistung man da drauf packt in den nächsten Jahren. Aber ich glaube, spätestens wenn irgendwo die Formel E das Potenzial hat, dann werden die auch wieder ein Video machen und dann veranschaulichen, wie ein Formel-E-Auto vielleicht ein in die Jahre gekommenes Formel-1-Auto oder sowas da abzieht. Zumindest, wenn die FIA gerade mal wegguckt.
Ja, ich glaube nicht, also ich bin auch überzeugt davon, dass das früher oder später kommen wird, dass die Formel 1 langsamer als die Formel-E bei 100 km/h ist. Einfach, weil Elektroautos halt dafür ideal sind, um in kurzer Zeit hohe Geschwindigkeiten zu erreichen. In der Spitze sind Formel-1-Wagen dann natürlich wohl trotzdem noch schneller. Wenn man in Monza 370 fährt oder sowas, dann kommt da die Formel-E wohl nicht hinterher. Allerdings, ich glaube schon, dass das früher oder später passieren wird. Ich glaube allerdings auch, dass die Formel-1 dann da kein aktuelles Auto zum Vergleich hinstellen wird. Aber es gibt ja Boss-GP, ne?
Und man muss auch immer mal bedenken, die Strecken sind ja auch entscheidend für die Höchstgeschwindigkeiten. Klar. Wir haben ja jetzt hier im Rennkalender der Formel E kein Monza mit 1,5 Kilometer gerade, sondern da haben wir wirklich hier das, die wir gerade sehen, hier ist ja die längste Gerade im ganzen Rennkalender. Und wir haben da am Ende, erreichen wir dann so an die 240. Was würde denn ein Formel 1 Auto auf der Strecke erreichen? Nicht viel mehr, oder? Vielleicht 280, 300, aber...
Ach doch.
Ja, weil man die letzte Kurve vollfahren kann, anders als die Formel E. Und
ja, stimmt, durch den Anpressdruck, ja.
Dadurch wird man bestimmt nördlich von 300 kommen, auch auf der Formel E-Konfiguration.
Die Reifen ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Ich glaube alleine deshalb, dass die Formel 1-Autos auch aus dem Stand raus deutlich schneller beschleunigen können als die Formel E-Fahrzeuge, egal wie weit die Weiterentwicklung da in Formel E betrieben wird. Die Formel-1-Reifen sind viel breiter, das sind Slicks, die zudem auch viel weicher sind in der weichesten verfügbaren Reifenmischung. Und ich glaube, die bauen so viel mechanischen Grip auf, dass das Formel-E-Auto allein schon deshalb kaum eine Chance haben wird. Man sieht ja jetzt zum Teil schon bei den Starts der Formel-E, dass die Hinterreifen zum Teil stark am Durchdrehen sind. Grundsätzlich mögt er recht haben, die Leistungscharakteristik eines Elektromotors ist eher dafür geeignet, aber ich glaube, den Haftungsunterschied, den die Formel 1 im Vergleich zur Formel E hat, macht diesen Vorsprung locker wieder wett.
Da haben Tobi und ich ja neulich schon Beef gehabt. Wer würde schneller sein in dem Abschnitt von Löwshaarnadel bis Einfahrttunnel? Formel 1 oder Formel E?
Formel 1, keine Frage.
Ja, noch ja.
Nicht noch, auch Gen 3. Bin ich mir hundertprozentig sicher.
Sie haben ja nicht so viel Leistung da draufgepackt, wie wir es uns alle erhofft haben, glaube ich. Ne? Also natürlich gibt es ein weiteres Upgrade dann mit Generation 3, aber es ist natürlich noch lange nicht vergleichbar mit der Formel 1.
Die Grassi ist ganz schön rangefahren, während wir hier jetzt erzählt haben. Oh, über ihn, ne? Und über seine Gen 3-Vision. Gerade schon mit Attack Mode versucht, jetzt schon wieder raus aus dem Windschatten.
Fanboost.
Mit dem Fanboost versucht, pardon. Der ist ganz schön rangefahren, die letzten 2 Minuten. Und dann kommt noch, dann kommt nur noch Buemi. Dann sind die 2 Nissans in ihrer, ich nenne es jetzt mal Abschlusszusammenstellung.
Man sieht aber auch, dass Buemi und Antonio Felix da Costa den Rückstand deutlich verkürzt haben, weil auch Pascal Wehrlein vorne nicht ganz so schnell fährt, wie er das vielleicht könnte. Ja, Mitch Evans und Jean-Luc Vergne kommen da ein bisschen aneinander. Ein Manöver, für das es übrigens keine Strafe gab.
Ja, unverständlicherweise, oder?
Ja, tatsächlich.
Wie seht ihr das?
Bin ich auch der Meinung. Also da hat sich Jeff mal zu Recht beschwert.
Ich wollte sagen, die Schuldfrage war eigentlich relativ klar. Auch wenn die Jaguar-Fanboys und Girls das nicht so gerne hören wollen. Hallo, Svenny. Alles gut.
Ein Blick auf die Energiestände. Guck mal, 37 Wehrlein, 37 Roland, 39
die Grassi. 41 Motara.
Und 41 Motara da hinten auf Platz 7, hast recht. Aber so groß ist der Unterschied gar nicht zwischen Wehrlein und Roland da, ne?
Das stimmt. Aber jetzt hätte eigentlich der entsprechende Renningenieur bei Nissan auf jeden Fall schon mal ein bisschen stutzig werden sollen, finde ich jetzt.
Genau.
Es ist noch 15 Minuten, noch hat man alle Möglichkeit, das zu korrigieren. Es wurde sogar im Fernsehen eingeblendet, bis auf Wehrlein haben alle Fahrer noch mehr Energie als die beiden Nissans. Und ich glaube, Freins hatte auch ungefähr den gleichen Energiestand. Das wird ja nachher noch ein Thema werden, denn erst 2 Runden vor dem Ende werden ja die beiden Nissan-Fahrer per Funk erfahren, dass da irgendwas nicht ganz stimmt. Ich drück's mal so aus.
J'ai plus d'énergie!
Wir haben hier gerade von Tom Wallach hat gerade im Chat noch geschrieben, die Formel 1 schafft 300 km/h bei Turn 1 in der Formel E. Nachgeprüft direkt im Simulator, beziehungsweise über YouTube. Obwohl, nee, das ist ein echtes Bild, ne? Das ist mittlerweile so ähnlich schon zu dem ganzen Sim-Racing, was man so guckt die Tage.
Ja.
Also man 300, Formel E 240, danke fürs Nachschauen.
Man muss aber auch dazu sagen, dass die Formel 1 einen kürzeren Weg hat. Die fahren ja früher aus dem Stadion raus und erreichen trotzdem 300.
Ja. Mhm.
Aber dann im Bild sind es auch 310. Vielleicht sind es dann minus die Anfahrt, die Formel E macht, den Extraschlenker, nur noch 300. Naja, aber so in dem Dreh etwa wird das sein.
Ja, spannend.
So. Schlussphase. Aber
krass hier, was die Spitzengruppe für einen Abstand hat auf die beiden Venturi, ne? Also vor allem Massa richtig schlecht, großer Abstand und vor allem deutlich weniger Energie. Ich glaube, das waren 4% weniger Energie als Motara im gleichen Auto.
Das ist schon eine ganze Runde.
Ja. Was haben wir mal gesagt? 3% pro Runde, 3-4%?
Ja. Ich hatte ja mal irgendwann, ich hatte mal einen Formel-E-Fahrer in einem Interview gefragt, vor dem Wochenende, wie viel Energie verbraucht man denn so auf so einer Runde? Sind es jetzt eher 3 oder eher 4? Der wollte mir leider nicht sagen, wie viel es war. Denn das ist ja das größte Geheimnis überhaupt der Teams, wie viel Energie sie auf einer Runde benötigen werden. Weil 3,2 oder 3,5, das ist schon ein bisschen was in Sachen Prozent. Macht er nämlich am Ende
10.
Was?
Knapp 10%.
Ah, guck mal. Deswegen habe ich dich hier. Habe ich doch letzten E-Pod schon gesagt. Für die Zahlen. Ja, also 10%, das ist, macht halt schon ordentlich was aus. Da fährt man dann am Ende 3 Runden mehr oder weniger.
Was ja, klar, und es kommt natürlich immer auf die jeweilige Rennsituation an, auf die Strategie. Ist jetzt gerade Full Power angesagt, ist jetzt gerade Sparmodus angesagt. Das haben wir im letzten Rennen jetzt in Marrakesch ganz schön gesehen, als Da Costa dann sich mal hinter Max Günther hat zurückfallen lassen, um ein bisschen mehr in seinem Windschatten auch zu segeln und so weiter. Da Costa hat sich jetzt den Attack-Mode geholt.
Ab jetzt wird's spannend.
Wahrscheinlich, um vorne wieder Anschluss zu finden an Buemi.
Ja, und er wird jetzt Buemi jagen. Und wir wissen ja, die Energiestände der beiden Nissan sind schon arg niedrig.
Pascal Wehrlein hat übrigens vorne schon ganz offensichtlich angefangen zu sparen, weil auch bei Mahindra jetzt gerade klar geworden ist, dass das etwas eng werden könnte. Und das ist ja eine Situation, die sich bis zum Ziel nicht ändern wird. So viel kann man ja vorwegnehmen.
Ich finde das echt beeindruckend, was wir gerade schon festgestellt haben, wie groß die Lücke ist zwischen den Top 5 und den Verfolgern. Guckt mal im Bild. Da ist Felix Da Costa und Felix Da Costa und Felix Da Costa und dann kommt einfach keiner mehr. Das jetzt vielleicht in dieser Stadioneinstellung, nee, Regie geht zu früh weg, aber das ist, guck mal.
Da hinten.
Jetzt fährt ein Mortara ins Stadion und dann kommt erst D'Ambrosio. Noch viel später. Krass.
Massa hat übrigens Plätze verloren, für alle, die sich wundern. Zwei Plätze.
Mortara und D'Ambrosio sind vorbei.
Platz 8, da ist er.
Jetzt ist er 8.
Lotterer wird jetzt auch vorbeigehen, der hat sich gerade einen Attack-Mode geholt.
Ich nehme an, dass dass Massa die Gruppe da hinten komplett einfach ausgebremst hat. Und da war irgendwie keiner richtig versucht hat, dran vorbeizugehen. Oder es geschafft hat.
Schöner Funkspruch gerade von Wehrlein. How many laps to go? Auch er kriegt jetzt langsam wahrscheinlich Muffelshausen.
Ja, er merkt, der Druck wird größer hinter ihm und er weiß ja noch nicht, dass die Edams-Jungs sich da verrechnet haben.
Jeff und Tom D.
Ein Nio, der den DS angreift, dass man sowas noch zu sehen bekommt heutzutage.
Oh. Der einfach mal dagegen hält.
Ja.
Oh,
gerade so.
Boah, diese Attack Zone, die macht mich wahnsinnig. Packt die woanders hin.
Ja, bitte.
Ja, aber das war jetzt die letzte Chance von Buemi, sich tatsächlich gegen Felix Da Costa zu verteidigen.
Ja, später hätte er es nicht machen können. Hast du recht. Ja.
Aber das, was jetzt unten als untersucht steht, ist schon das Manöver von vorhin, wo wir drüber geredet haben, ne?
Genau. Aber guck mal auf die Energiestände.
Guck mal, wie klar das Auto steht. Naja, sorry.
Wir haben gerade Energiestände
30 Grassi, ja.
Richtig. Und 23% bei beiden Nissans, die anderen Wehrlein 24, die Grassi 26. Wie gesagt, normalerweise hätte das Problem, was nachher noch kommt, vermieden werden können, wenn man jetzt auf die Stände geguckt hätte und vielleicht einfach mal nachgerechnet hätte.
So, jetzt ein entscheidender Move. Die Grassi holt sich den Attack-Mode und setzt damit jetzt natürlich Roland vor ihm ziemlich unter Druck, was sich gleich eine Runde später, glaube ich, dann in einem Manöver zeigen wird.
An der gleichen Stelle. So, Lopez kriegt seine insgesamt dritte Strafe im Rennen, weil er in die Box fahren wollte, aber sich dann überlegt hat, nicht in die Box zu fahren, als er schon am Bollard vorbei war.
Bob the Bollard!
Bob the Bollard. Oh, hier wird schon ganz eng an der Spitze.
Und genau.
Roland macht weiterhin richtig Druck.
Wehrlein muss richtig Energie sparen und Roland hängt den quasi im Getriebe, kommt aber nicht vorbei.
Aber jetzt pass auf.
Macht den Mahindra breit wie ein Möbelwagen.
Einfahrtstadion und Roland fährt jetzt die ganz enge Linie, holt sich den Attack Mode und kommt da ins Rutschen. Und
jetzt
So, und das war's.
Die Grasse ist vorbei. Durch.
Hinten schon Feuerwerk.
Packt die Attack Zone woanders hin, ich sag's nochmal.
Und vor allen Dingen
jetzt. Und jetzt hier die beiden Nissan gegeneinander. Kontakt.
Hält er richtig rein gegen Regen Buemi. Die kollidieren sogar und verlieren dadurch ganz den Anschluss an Wehrlein und die Grassi.
Aber Roland hat sich behauptet. Letztlich natürlich mit der Brechstange, aber da auch schon mal so das Selbstbewusstsein der vergangenen Rennen da zu dem Zeitpunkt nochmal veranschaulicht. Bei ihm läuft es halt echt.
Vor allen Dingen, man muss ja sagen, er ist ja erst zum ersten Rennen ins Auto gestiegen. Die Testfahrten hat Nissan ja tatsächlich nur mit einem Auto bestritten. Ursprünglich hätte Alexander Albon fahren sollen, der britisch-thailändische Rennfahrer, der dann aber überraschenderweise einen Deal mit Toro Rosso eingehen konnte und nach einer halben Saison dann auch schon zu Red Bull aufgestiegen ist und da jetzt als Teamkollege von Max Verstappen in der Formel 1 fährt.
Ist der echt gar nicht gefahren in Valencia?
Nein.
Nee. Auch nicht am letzten Tag?
Nee. Nein, der ist am ersten Tag schon abgereist.
Also nee, Albon meinte ich nicht, Roland. Ist Roland nicht am zweiten Tag da gewesen, durfte nicht und am dritten Tag ist er gefahren?
Ja, ich glaube schon.
Stimmt, hast recht. Roland ist
meine tatsächlich gefahren
im Nachhinein angereist nach Valencia. Der war Anfang
übrigens sehr klug gerade von Wehrlein und Mahindra da zu reagieren und in der letzten Runde sich den Attack-Mode zu holen, weil er da noch genug Vorsprung hatte, um vor Di Grassi zu bleiben, der ja seinerseits mit Attack-Mode schneller war. So konnte er jetzt vorerst mal die Position behaupten. Letztlich, gut, muss er den Attack-Mode natürlich holen und dementsprechend auch mehr Energie verbrauchen. Aber trotzdem in dem Moment beste Entscheidung von Mahindra.
Aber wir haben ja von Jaguar gelernt, Attack-Mode in Führung liegend ist nicht ganz so.
2%
nicht ganz so einfach.
Mich würde jetzt interessieren, wie viel Energie eine Attack-Mode-Runde kostet versus wie viel Energie eine normale Runde kostet. Denn jetzt so im Nachhinein. Das
kannst du nicht pauschal sagen.
Jetzt so im Nachhinein kommt mir der Gedanke, was wäre, wenn Wehrlein früher seine zwei Attack-Modes genutzt hätte? Dann wäre Di Grassi jetzt natürlich dran und sowas. Aber jetzt auch nur noch für die letzten 15 Sekunden oder sowas.
Nein.
Hätte er schon geschafft. Er hätte allerdings jetzt ohne Attack-Mode wahrscheinlich doch weniger Energie verbraucht und dann am Ende ein bisschen mehr gehabt.
Ist, glaube ich, eine Milchmädchenrechnung, weil die Fahrer fahren ja nicht volle Pulle, sondern das Ganze ist optimiert. Man will möglichst viel Rundenzeit rausholen mit möglichst wenig Energieverbrauch. Und da hat man andere Parameter bei Attack-Mode, damals 225 kW, als im normalen Modus 200 kW. Das heißt, man fährt absichtlich mit Attack-Mode eine Dreiviertelsekunde pro Runde schneller, weil man dann den Energieverbrauch möglichst optimiert hat. Also das ist ja eine Wissenschaft für sich. Wir wissen ja alle, kennen aus dem freien Training, die Autos könnten 5 Sekunden schneller pro Runde fahren im normalen Leistungsbetrieb. Die Fahrer gehen halt aber relativ früh schon vom Gas, segeln, rekuperieren, um mit möglichst wenig Energieverbrauch die möglichst schnellste Rundenzeit fahren zu können. Das ganze Rennen über.
So sieht's aus.
Und ich glaube, ja, wenn Wehrlein den Attack-Mode nicht mehr gehabt hätte, dann wäre Di Grassi schon längst vorbei gewesen, weil 2 Minuten gegen Di Grassi im Attack-Mode.
Das kann sein, ja.
Ist schon heftig.
Ja, keine Chance. Aber inzwischen also ist Di Grassi aus seinem Attack-Mode raus. Di Grassi sind
die 2 Leute, die ich am wenigsten hinter mir haben will.
das ist richtig, ja. Timo, wen würdest du am ungernsten hinter dir haben aus der Formel E? Du führst Rennen 3 Minuten 30 vor Schluss, fährst deinen dritten E-Prix nach 39 Runden, der Strom wird leer. Wen würdest du ganz und gar nicht hinter dir haben wollen?
Ich glaube, ja, wären auch die beiden, Di Grassi und Wehrlein. Wehrlein vielleicht noch mehr, weil der einfach, glaube ich, noch mehr beißen kann und vielleicht noch mal ein Prozentchen mehr aus dem Auto herausholt. Aber Di Grassi ist natürlich auch unfassbar abgeklärt und erfahren, gerade was das Energiemanagement angeht. Aber ich glaube auch, die beiden, die willst du nicht im Rückspiegel haben.
Also ich würde Wehrlein nicht vor mir haben wollen, weil ich dann Angst haben müsste, mitten auf der Geraden bei Vollgas so in die Eisen gehen zu müssen, dass alle meine Räder blockieren.
Wer darf
haben wir ja in Marrakesch gesehen.
Wäre Sam Bird. Den will ich auch nicht hinter mir haben. Das ist auch so ein richtiger Terrier.
Richtig.
So ein Wadenbeißer.
Aber da Costa auch.
Ja. Ja, was der jetzt auch diese Saison gezeigt hat, jetzt im DS Tachita, Der beißt schon ganz schön.
Schön da zu sehen, wie voll das Lenkrad da gerade war. Vielleicht kommt noch eine Onboard gleich von die Grassi, der sich jetzt zum ersten Mal so wirklich zeigt. Und Wehrlein, der zum ersten Mal so wirklich Kampflinie fährt im ganzen Rennen.
Versucht das kurz innen rein. Aber ist da ein Ticken klüger als Piquet am Anfang des Rennens.
Ja.
Zieht dann zurück.
Ah, unfassbar voll das Lenkrad, um den Gedanken noch fertig zu kriegen. Das sind so viele Informationen. Und währenddessen halt Rennauto zu fahren, da ist das Lenkrad wieder. Unglaublich. Das sieht man jetzt schön, weil die Sonne so ein bisschen untergeht und es so ein bisschen dunkler ist und das Display dann eben mehr leuchtet. Heftig. Findet Alan McNish auch.
Ja, man muss natürlich sagen, da gucken die Fahrer jetzt gerade in so technischen Passagen wie im Stadion natürlich nicht drauf. Das ist was, wo jetzt auf der Geraden, wo man dann vielleicht mal Zeit hat, mal runter zu gucken, in welchem Delta bewege ich mich gerade. Aber sonst bist du natürlich auch konzentriert und guckst auf deine Scheitelpunkte und so.
Der Energiestände wieder links. Wehrlein 5, die Grassi 7, Roland, Buemi jeweils 4 jetzt neuerdings. Also 4,9 wahrscheinlich zum aktuellen Zeitpunkt. Irgendwas um die 5. Heieiei, das wird eng.
Ja, letzte Minute. Ich erinnere mich noch sehr lebhaft dran, wie es mir letztes Jahr ging in diesen Momenten. Auch gerade bei diesem Verbremser schon. Da fängst du einfach richtig an zu zittern.
Meinst du,
ich werde ja jetzt schon wieder aufgeregt, obwohl ich weiß, wie es aussieht. Ja,
total. Ja, man sieht aber, Wehrlein hat das Tempo so stark reduzieren müssen, dass Roland wieder bis auf eine Sekunde dran ist an die Grassi. Das waren auch eben schon mal knapp 4 Sekunden, die der Nissan zurücklag. Und in diesem Moment ist den Nissan-Fahrern immer noch nicht klar, wie es energietechnisch eigentlich aussieht. Ja, das muss man dazu sagen. Das wissen wir ja auch erst aus den Onboard-Videos, die dann nachher kamen. Die erfahren das jetzt erst in dieser Runde, wie es aussieht.
Guckt euch mal an, die Zeit ist abgelaufen. Das heißt, das jetzt gerade ist die vorletzte Runde und die beiden Nissan sind bei 2%, Wehrlein bei 3%. Wir haben vorhin vorgerechnet, man braucht 3-4% so normalerweise in so einer Durchschnittsrunde für eine Runde. Die haben 2 für 2 Runden und Wehrlein 3% für 2 Runden.
Aber ich denke, jedes Mal, wenn ich so in die letzte Runde fahre, dann siehst du ja noch so, oder vorletzte Kurve, so 0,2% Batterie. Ich denke mir jedes Mal, okay, das wird nichts mehr. Und dann irgendwie schaffen sie es doch nur ins Ziel.
Das hat sich auch enorm geändert. In Saison 1 war teilweise 5% oder sowas das Minimum, was du dich getraut hast in der letzten Runde. Jetzt sind es 0, noch was Prozent.
Oh, das erinnert mich so an Moskau gerade damals in Saison 1.
Boah, fliegt der da
als ran. Die Nissan sich auch so fatal verrechnet hatten. Edams damals.
Ja,
und jetzt
beim Boxenstopp
das entscheidende Manöver letztlich.
Genau. Roland hat schon keinen Strom mehr.
Hinten rollen die zwei Nissans aus jetzt und jetzt kommt die Grassi. Auf.
Und jetzt kommt die Grassi
daneben abkürzen.
Und er kürzt ab. Und vor allen Dingen, er hält nicht an, wie es in den Regeln steht, wenn er die Schikane auslässt.
Und das guckt dir an, wie schnell die Grassi wieder dran ist.
Ja, der schleicht jetzt auch ohne Ende.
Da hat Wehrlein gesagt, er hat ihn ja wieder rankommen lassen.
Ja.
Der kann einfach nicht mehr, weil der keine Energie mehr hat.
Ja, also der hat ihn wieder rankommen lassen, logisch. Indem er halt mit 300 Meter vor der Kurve gelupft hat.
Guck mal, jetzt, er macht die Innenseite zu.
Geht aber ganz hast du in Erinnerung, wie weit Motara zurück war, hinter Felipe Massa? Guck mal, wo Motara jetzt fährt.
Ja,
der greift unfassbar. Antonio Felix da Costa an im Kampf um Platz 3.
Und jetzt die letzte Kurve.
Und jetzt letzte Kurve.
0%, 0,5%
und aus.
Oh.
Oh, Gänsehaut.
Die Grassi geht tatsächlich vorbei. Wow.
Unglaublich.
Erlan mit 0% über die Ziellinie. Aktuell denkt man natürlich noch, okay, Platz 2 erstmal gewertet, aber Debakel völlig entsetzt.
Der glaubt's nicht.
Und da kommt auch schon die 5 Sekunden Cutting Chicane. Aber war natürlich abzusehen. Und was da in diesem ganzen Chaos ja total untergegangen ist, Felix da Costa plötzlich jetzt Zweiter
Ja.
Dadurch, dass die Nissan ja ans Ende des Feldes zurückgefallen sind und stehen geblieben sind, in Kurve 3 war es, glaube ich, auf dem Weg in Kurve 3.
Und Mortara Dritter.
Was ein geiles Finish.
Ich glaube, ich werde nie das Gesicht von Mortara vergessen, wie er da zur Siegerehrung gelaufen ist.
Ja, dieses Grinsen einfach,
das hat sich so eingebrannt irgendwie.
Ja, die Grassi, schön. So einer der Momente seines Lebens.
Ja.
Boah. Und schön Donuts, haben wir lange nicht gesehen, ne? Wir haben jetzt Santiago nach Günthers ersten Formel-E-Sieg, haben wir die Frage gehört, ganz brav, wie wir ihn kennen, darf ich Donuts machen? Nein, darfst du nicht.
Wird zu heiß. Auch wenn man dann natürlich in der Nullrunde ist, wo man dann noch 2 extra Kilowattstunden hat, ich glaube, das wäre einfach eine Frage von, wir müssen unseren Motor beschützen fürs nächste Rennen. Boah, war das eng, sowohl nach links zu Wehrlein, jetzt wo die Wiederholung kommt, als auch nach rechts zur Mauer. Guckt euch das mal an. Boah.
Das war richtig knapp. Und D'Ambrosio auch richtig stark, ne?
Oh. Ja, Dario hat recht. Das war sehr eng, sehr, das war genauso wie bei Piquet und Wern vorhin. Nur, dass die Grassi noch ausgewichen ist. Und guckt euch den Alan McNish an.
Diese Eskalation einfach.
So geil. Tom Biermeier da.
Und Roger. Ausrasten. Der Roger. Der schönste Bart im Fahrerlager.
Agax Gesichtsausdruck.
Was war das?
Er weiß genauso, oh, für die Show ist das natürlich perfekt, aber der Inder, er haut mich gleich.
Oh. War da eigentlich bei Mahindra irgendwas gewesen? Ich habe gerade gesehen, der hatte so eine schwarze, so ein schwarzes Band am Arm.
Puh.
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr.
Kann ich auch leider nicht mehr sagen.
Muss man mal recherchieren vielleicht. Ich weiß es nicht auf die Schnelle gerade. Wie fertig der ist.
Fertig. Der setzt sich erstmal hin.
Oh.
Knutscht das Auto. Beziehungsweise sein Helm. Marc Schneider hier.
Und niemand ist da außer Marc.
Wo ist der Rest des Teams?
Das fehlt
die Boxengasse ist wahrscheinlich recht weit weg.
Das ist ja ganz am Ende der Boxengasse.
Aber trotzdem macht jetzt das niemand. In der Formel 1 schaffen die das auch.
Die wissen dann wahrscheinlich auch etwas früher, dass der Fahrer gewinnen wird.
True.
Den Weg schaffen die trotzdem. Und da kommt da an
Platz 6. Der alte Seuchenvogel, wie Jürgen Klopp sagen würde.
Das ist echt kein schöner Start in
die Formel. Nee, man muss ja auch sagen, was hat der performt in den ersten Rennen seiner Formel-E-Karriere?
Ja.
Viel Pech dabei auch gehabt.
Erstes Rennen ausgesetzt in Diriyah, zweites Rennen Marrakesch auf Augenhöhe mit seinem Teamkollegen dann in Runde 1 abgeschossen worden.
Von wem wohl, ne?
Dann Santiago.
Die Grassi.
Ach stimmt, weiter hinten war das.
Dann Santiago fast gewonnen und jetzt Mexiko auch fast gewonnen.
Die Audi-Jungs, die wittern schon den Tequila.
Die wittern die wissen schon, was in 2 Stunden passiert.
Aber es hat sich mit Wehrlein, finde ich, so auf so ein normales Level eingepegelt. Also es ist jetzt nicht mehr so krass wie am Anfang, finde ich.
Ja, leider, ne? Es gibt irgendwie.
Was natürlich
so. So ein bisschen wie bei Roland in dieser Saison, was wir vorhin angesprochen haben. Diese Stellar-Moments sind irgendwie weg.
Ja, aber ich habe bei Wehrlein den Eindruck, es liegt natürlich auch daran, dass die Mahindra nicht mehr ganz so konkurrenzfähig ist wie am Beginn in der ersten Saisonhälfte von Saison 5. Wehrlein hätte ja eigentlich noch auf Pole Position gestanden in Paris. Wurde Rennen, das wir übrigens auch noch diese Woche sehen werden, wurde ja dann disqualifiziert wegen zu niedrigem Reifendruck. Und ja, das war es dann eigentlich auch schon mit Highlights von Wehrlein. In Monaco war er noch ganz gut, lag auf Platz 2, hat dann Fahrfehler gemacht und ist auf Platz 4 zurückgefallen und da auch dann angekommen. Und ja, im Moment sieht es nicht so gut aus für Mahindra, aber im Speziellen auch für Wehrlein. Auch Jerome D'Ambrosio fällt ja ganz hinten rum.
Ich bin gespannt, wie das nächstes Jahr wird, wenn Mahindra zum Werkseinsatz von ZF wird. Dann mit einem neuen Motor, komplett quasi Reset eigentlich. Dann das erste Weltmeisterschaftsjahr. Ich bin gespannt, weil sich das Team dann auch vielleicht ein bisschen eingespielt hat. Das darf man auch nicht vergessen. Also nicht nur technisch ist Mahindra zurückgefallen in dieser Saison, sondern auch auf der administrativen Seite, denn einige alte Ingenieure sind jetzt zu NIO abgewandert. Das Team, was an der Rennstrecke operiert, wurde neu strukturiert. Alles durch diese Trennung von Campos, ne? Ich bin gespannt, wie das nächstes Jahr wird, weil da ist alles ein bisschen eingespielter und theoretisch müsste es ja ein bisschen runterlaufen nächstes Jahr.
Ja, wer weiß. ZF-Antrieb ist für mich noch so eine Wundertüte, so ein bisschen. Ich meine, die haben natürlich ihre Erfahrungen gemacht schon mit Venturi in den letzten Jahren. Man sieht es hier ja auf dem Overall. Also da ist schon auch ein bisschen Formel E Know-how da. Aber lass uns mal sehen. Also momentan ist sowieso die ganze Branche ist so am Schwächeln jetzt in der Krise. Die ganzen Zulieferer sind ja genauso von den stehenden Bändern und sowas betroffen. Wir wissen ja noch nicht viele Details von ZF, was da wirklich kommen soll nächstes Jahr. Die Ansage ist oder war, es soll einen Antrieb, der komplett bei ZF hergestellt wird, geben. Aber wie das letztlich genau aussieht oder Werksteam ist, glaube ich, zu viel gesagt. Also Mahindra bleibt natürlich der OEM, der Automobilhersteller dahinter und kriegt dann den Antrieb eben nach jetzigem Stand von ZF.
Jo, also ist ein Werksteam. Ein Team, also natürlich ist es dann nicht ZF Racing oder sowas, aber das ist ein ZF-Motor. Und als einziges Team, finde ich, ist das damit das Team von dem Hersteller. Okay. Auch wenn Mahindra wahrscheinlich beteuern wird, das ist nicht so.
So, Rennergebnisse. Werksteam-Status behaupten.
Auch D'Ambrosio ist so krass weit vorne gekommen, ne?
Ja, ne? Wo war der gestartet? 12 oder sowas? Weiß ich gar nicht. Aber Platz 4 ist
echt gut. 9, oder? Nach vorne gearbeitet.
9, naja, gut. Immerhin.
Ja, ab noch in die Top 10 gefahren. Der ist
das
auch
noch von P21, ne? Also stark. Ich erinnere mich noch, als ich den Live-Ticker gemacht habe, da hatte ich nämlich tatsächlich auch schon mir Gedanken gemacht vorher. Da hatte ich aus Versehen in den Live-Ticker geschrieben, Pascal Wehrlein gewinnt Mexiko. Weil ich natürlich nicht damit gerechnet hatte, dass der auf den letzten 3 Metern noch die Führung verliert. Und dann hatte ich geschrieben, oh, nein, doch nicht. Und dann irgendwie, ihm geht die Energie aus und die Grassi gewinnt. Irgendwie so in die Richtung. Jerome
D'Ambrosio. Hier auch interessant.
Strom-Jerome
auf Platz 1 der Gesamtwertung. Der hatte ja in Marrakesch gewonnen. Den Saisonlauf und damit ja war zum Start der Saison wirklich gut drauf. In Diriya stand er, glaube ich, auch
aufs Podium. Bis zur Saisonhälfte war der sogar Meisterschaftsführender.
Respekt.
Ja, Felix da Costa, Sam Bird. Und Wern noch recht weit hinten. Der hat ja erst am Ende so ordentlich zugelegt. Eigentlich mit Sanja dann. Ich glaube, das ist das nächste Rennen, wenn ich mich nicht täusche. Was dann kam, da hat er seinen ersten Saisonsieg eingefahren und dann später Bern noch dazu und so weiter. Mahindra Gesamtführender. Das war noch Zeit.
Das gab es auch
lange. Das waren noch Zeiten. Und Tachita, die dann später die Meisterschaft gewonnen haben, auf Gesamtposition 4. Das ist jetzt so etwa der Zeitpunkt, wo dann die ersten Nachrichten in unserer WhatsApp-Gruppe schon wieder geschrieben sind, ne?
Genau.
Also spätestens jetzt sind die Ergebnisse final und Bericht ist on und was man da so schreibt. Svenny, du bist
Ergebnisse final, das dauert doch 3 Stunden immer mindestens.
Das stimmt. Oh, das ist
der erste Stand
ist im System.
Moment, genau. Bis das die Ergebnisse im System sind, dauert es 3 Minuten, bis das die Formel E das Ergebnis dann final bestätigt hat. Da hast du recht, da sind es schon mal 3, schon mal 4 Stunden. Aber auch nur, wenn nichts Größeres passiert. Was wolltest du gerade
sagen, Tobi? Ich wollte dich fragen, wie viele Nachrichten das so in etwa sind, die wir an einem Renntag wie das hier jetzt in Mexiko so hin und her schicken in unserer Gruppe.
Oh, viele. Ich war einmal an einem Renntag, war ich in Willingen beim Skispringen. Und ich weiß noch, mein Handy ist abgestürzt, als ich WhatsApp geöffnet habe, weil unsere Gruppe irgendwie, weiß ich nicht, 400 noch was Nachrichten angezeigt hat und mein Handy war einfach komplett überfordert.
Ja, Phil hat das ja auch mal bemerkt, dass er sein Handy an Renntagen immer auf, also die Gruppenbenachrichtigung immer auf stumm stellt, weil es einfach nicht zu handeln ist. Oh, und hier jetzt die geilste Podiumszeremonie der Formel E, oder? Vielleicht sogar des ganzen Motorsports, mal Monza vielleicht ausgenommen. Aber ich finde, Mexiko ist echt immer der Wahnsinn.
Mit dem schönsten Lächeln von Motara, oh mein Gott.
Und die Grassi, der sich auszieht.
Oh, stimmt, ja. Das war ja auch
noch. Da freut der Tobi sich besonders drauf.
Das ist das, woran ich vor allem denke bei der Podiumszeremonie. Die Grassi zieht sich aus auf dem Podium.
Wisst ihr eigentlich, die machen doch immer die Podium-Selfies. Mit welchem Handy machen die das? Da muss ja irgendwer sein Handy für hergeben.
Tja.
Oder die haben ein eigenes Handy dafür.
Ja, irgendwie aus der Marketingabteilung der Formel E, glaube ich.
Ja, ich glaube auch, irgendjemand aus der Marketingabteilung muss immer sein Diensthandy hergeben dann.
Ja, ich glaube auch. Ich habe gerade an den aus der Formel 1 bekannten mexikanischen Typen da auf dem Podium gedacht. Dieser verkleidete Wrestler. Erinnert ihr euch?
Oh, ich mich nicht.
Den Vettel so gar nicht gerne mochte.
Den Vettel so
weggeschubst hat. Doch, na klar, der mit dem Selfie.
So nach dem Motto, was willst du denn hier?
Der fehlt. Der
Schade, dass der da nicht da war.
Stattdessen steht der Michelin-Mann da oben.
Ich glaube, in der Formel E hätte
der Bruder
wahrscheinlich noch auf die Schultern genommen.
Ach, das Formel-E-Podium ist schon immer gut.
Podium. Ja. Das gibt's doch nicht. Und Motara auf dem Podium, das gibt es genauso wenig. Nach diesem
wir müssen mal, ja.
Übrigens, kurze News an dem, wo ich hier die Allianz Trinkbeutel sehe. Ich habe gestern die Nachricht gekriegt, dass 300.000 Plastikflaschen inzwischen eingespart wurden in der Formel E.
Krass.
Die sind trotzdem grauenvoll, um rauszutrinken. Ich glaube, das habe ich schon mal irgendwo gesehen in der Instagram-Story von der Formel E vor Ewigkeiten. Die haben sowas auch mal geteilt gehabt, aber ich glaube, da waren es nur noch 200.000 oder so.
Ja, genau, da hatten wir auch schon mal berichtet. Ich erinnere mich, wir hatten, als wir in Paris waren letztes Jahr, da gab es ja auch diese Trinkbeutelchen da. Und ich bin dann nach dem Paris-Rennen direkt nach Italien in Urlaub und habe dann irgendwie die halbe Urlaubswoche aus diesem Ding dann Wasser getrunken. Das ist, hat ganz gut funktioniert.
Ich finde, die sind grauenvoll, um draus zu trinken. Die sind so, also zumindest das, wie nennt man denn diesen Aufsatz da? Ich fülle mir das immer auf wie eine normale Wasserflasche und trinke aus diesem Ring da draus, wie bei aus einer normalen Wasserflasche. Und dann ist das Ding so schnell leer.
Das Gute ist, man kann es danach halt zusammenfalten und überall hinpacken und hat keine Pfandflasche oder sowas bei sich.
Das stimmt, ja.
Ach, hier die Grassi.
Und ich glaube, biologisch abbaubar sind die auch, ne?
Ich glaube, ja.
Sind sie das oder sind sie einfach nur...
Oder sie sind aus recyceltem Material.
Plastik, genau, richtig.
Ja. Ja, na gut. Aber allein schon, dass man die im E-Village ständig auffüllen kann, weil diese Wasserstationen da stehen, wo man dann den Beutel drunter hält und Wasser kriegt, ist schon gut genug. Besser als, als für 5 Euro einen halben Liter Wasser zu verkaufen an Essensständen oder sowas.
Ich finde es echt krass, dass es in Deutschland einfach nicht normal ist, dass man Wasser überall umsonst kriegt.
Tja.
Das finde ich wirklich furchtbar.
Systemkritik im E-Pod.
Ja, so, ich habe es jetzt angebracht. So.
Ich bin ja gerade erstaunt, wie schnell hier die Grassi seine ganzen Unterschriften gibt und denke gerade an Antonio Felix da Costa, wie schnell der wohl seine Unterschriften geben würde. Denn das ist immer der Name, der mich zur Weißglut bringt, wenn wir so Layout-Geschichten an der Website machen, weil das der längste ist von allen.
Ja.
Das geht tatsächlich relativ schnell.
Er schreibt einfach
Duck. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen,
Antonio schreibt nur Duck.
Nee, der unterschreibt mit A. Da Costa oder sowas.
Oh, Da Costa, so viel Zeit nimmt er sich. Meine Güte.
Ja, aber das A ist ja schon quasi das, das C schon zusammen. Das wird schon ein Buchstabe. Und
das A vom Antonio ist genauso gut wie Duck und dann kommt noch Oster hinten dran.
So ungefähr.
Markus Michelberger. Den hatte ich mal verwechselt mit irgendeinem anderen von Audi und habe den dann beim Trackwalk angesprochen, so als wäre er irgendein anderer gewesen. Sehr unangenehm. Sehr unangenehm.
Wie hast du ihn denn genannt? Stefan Moser?
Wie hieß denn der, ein alter DTM-Ingenieur, der dann zu Audi kam? Weiß ich nicht, fällt mir gerade nicht ein. Aber der hat auch so einen Bart, der ist auch so groß, der hat ein bisschen eine andere Frisur. Fällt mir gerade nicht ein auf die Schnelle, der Name leider.
Nee, mir auch nicht. Es zieht sich ja immer schon ganz schön, bis die mal auf dem Podium sind, ne? Was machen die da eigentlich gerade?
Quatschen!
Das sind so Szenen, die sehen wir normalerweise ja nicht, weil da immer in die Tasten gehauen wird.
Ah, es ist doch sein eigenes Handy.
Ah, bist du sicher, dass das seins ist?
Weiß ich nicht.
Ob er das jetzt gerade in die Hand gedrückt bekommen
hat. Ich glaube, das ist seins. Der macht jetzt noch eine Insta-Story oder sowas.
Eben. Siehst du? Das ist doch sein eigenes Handy.
Das könnte sein eigenes sein, aber ich weiß nicht, ob er nicht gleich auf dem Podium noch ein zweites kriegt oder sowas. Oder es ist tatsächlich das von der Formel E.
Na, ich glaube, das war seine Insta-Story.
Die zwei kennen sich auch aus der DTM. Ich glaube, Michelberger kommt auch aus der DTM, oder?
Bestimmt.
Im Zweifel, also...
Ja, Mortara.
Im Zweifelsfall DTM.
Das ist die Grundregel.
Mortara ist ja auch viele Jahre für Audi gefahren in der DTM, bevor er dann zu Mercedes gewechselt ist.
Das ist die Grundregel bei...
Ist er Vizemeister geworden mit Audi? Ja, ich glaube schon.
War das gegen Jamie Green damals? Ich weiß nicht mehr genau.
Nee... War doch gegen einen BMW, oder? Er war doch der einzige Audi-Fahrer.
Seit 2008 war Michelberger in der DTM. Der war mal Daten- und Strategieingenieur für Tom Christensen und dann 2010 bis 2016 Ingenieur von Miguel Molina.
Oh, Miguel!
Von dem hat man auch nichts gehört, oder?
Bitte?
Von dem hat man auch lange nichts gehört, oder?
Molina? Der ist so in so ganz komischen Rennserien.
Den habe ich früher immer mit Mortara verwechselt.
Was?
Naja, beide fangen mit M.O. an, irgendwie die Nachnamen. Und beide...
Okay.
Hören mit A auf.
Oh. Beide hören mit A auf und fuhren in der DTM.
Also, okay. Mortara wurde 2016 DTM-Vizemeister hinter Wittmann.
Siehst du, ich wusste es war BMW.
Genau, er verlor den Titel um 4 Punkte. Musste aber
da war ich im Nürburgring, Hockenheim das Jahr.
Musste aber am Nürburgring Green einmal vorbeilassen und das hatte im Endeffekt wahrscheinlich den Titel gekostet. Ja. Weil Audi sich in typischer DTM-Manier der Ingolstädter frühzeitig auf einen Fahrer festgelegt hat, der Champion werden soll. Und das kann gut ausgehen, es kann aber auch nicht gut ausgehen. Und letzteres im Jahr 2016, als dann Wittmann Meister wurde und Mortara Vizemeister und Jamie Green nur Dritter.
Da war ich in Hockenheim das Jahr und wir sind einfach den ganzen Tag rumgerannt und haben gebetet, dass es Edo noch wird. Und aber dann war es doch der Wittmann.
Ist der glücklich, der die Grassi, ey.
Ja.
Nachvollziehbar.
Ja, ich kann's verstehen.
Nach so einem Sieg. Ich finde, die geilsten Leistungen bringt ja immer Felix da Costa auf dem Podium. Wenn man da mal so an seinen Champagner-Duschen denkt, yes, wie der dieses Ding auf den Boden pfeffert und dann so 20 Meter Fontänen schießt. Oder seine ganzen Sprünge, seine Pokalwürfe. Der hat echt drauf. Der nicht.
Der nicht. Der haut sich den Lorbeerkranz ins Gesicht.
Das Gemüse, ja.
So, die brauchen die
Nationalhymne. Das ist sein eigenes, was er geschrieben hat? Für das Selfie gibt es dann ein eigenes Media-Handy, womit auch der Instagram-Account an Renntagen gespielt wird. Alles klar.
Schreibt der Tom.
Können wir bitte kurz über diese Podiumsanimation da oben uns lustig machen? Das ist so N64 Mario Kart.
Inzwischen ist ja ein Formel-E-Auto in der Animation drin, wo dann eine Fahne drin steckt. Und die Fahne weht dann über dem Auto. Und
ey,
dann,
die haben so gute Grafiker und Layouter, was so Animationen angeht, und dann das.
Ja.
Na gut, komm, es sind halt die Farben, die die Formel E halt bei allen ihren Animationen und Einblendungen verwendet. Das ist dieses helle Türkis und dieses dunkle Lila. Ich glaube, da könnte uns Dennis bestimmt noch viel, viel mehr drüber erzählen.
Gegen die Farben habe ich nichts einzuwenden.
Singen da die Audi-Mechaniker mit?
Du kannst von ausgehen, ja.
Ich glaube, ich hab's da ein bisschen leise, aber ich glaube, die haben da gerade mitgesungen.
Ach, da vermisse ich schon wieder den Sport gerade.
Ja, ne?
Den Live-Sport.
Hat was von Nationalspiel.
Wenn ich dann noch dran denke, dass die EM auch noch ausfällt.
Ach. Na ja, gut, darauf kann ich verzichten.
Nee, ich nicht.
Also ich schaue
Leute, mal quatsch nicht in die Nationalhymne rein, Menschenskinder. Hat man euch keine Manieren beigebracht?
Na, aber das haben wir bei der brasilianischen.
Macht keinen Spaß mehr, Nationalmannschaft zu schauen. Irgendwie. Das kickt mich nicht mehr.
In dem Zusammenhang kann ich noch mal dran erinnern. Die meisten von euch waren wahrscheinlich noch nicht geboren, aber Helmut Kohl war Bundeskanzler und es war großer Preis von Deutschland und er wurde von Kai Ebel interviewt und der raunzte ihn an, halt doch mal die Klappe, es läuft gerade die Nationalhymne.
Geil.
Das ist auch lange her. So, das ist jetzt das offizielle Formel-E-Media-Handy.
Aber das hat er aus der Selfie-Tasche rausgeholt, wo er vorhin sein eigenes reingestopft hat. Also irgendwie ganz schlau werde ich da draus noch nicht.
Guck mal, jetzt macht der Da Costa. Nee, der ist nicht im Bild. Ach, so ein Mist.
Wie geil ist diese Podiumszeremonie mit diesem Konfetti immer?
Es müssen nur genügend Fans da sein. Guck mal, jetzt fängt an, die Rassi sich auszuziehen.
Oh, jetzt kommt geht's der los. Leave your head on.
Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Zum Glück war der schon beim Wiegen.
Ja.
Was ich mich ja frage, die Unterwäsche an, wie Bob Warscher gerade sagte.
Wieder den kritischen Medienblick, dieses Konfetti, was da gesprüht wird. Es gibt ja mittlerweile einige Anbieter, die abbaubares Konfetti sprühen. Ist das hier? Das sieht eher nach Plastik aus.
Oh, ich glaube, also, das sollte mal.
Plastik.
Ich glaube, da sollten ja, das war nicht nur Plastik, das war dieses Glitterfolie, das sie in Berlin in Schwarz, Rot und Gold hatten. Ich glaube, da müssen wir mal eine offizielle Anfrage an die Formel E stellen. Ich glaube, die werden sich aber um eine Antwort drum rumdrücken.
Ja, glaube ich auch. Oder sie haben es geändert mittlerweile, wer weiß. Geben ja alle gut Gas gerade in dieser Hinsicht. Ja, das war's. War geiles Rennen, oder?
Konfetti. Das war's wohl. Hat Spaß gemacht.
Oh, also, hat wirklich Spaß gemacht.
Das war so viel, was die Formel E irgendwie so ausmacht, ne? So die Energieschlachten bis zum Schluss. Und ich habe ja vorhin gesagt, früher in den guten alten Tagen, da ist man noch mit 2-3% über die Linie gegangen. Erst den Satz fertig denken. Jetzt sind es 0,2 und 0,3% oder halt auch mal 0,0%. Ich finde das geilste Finish, was die Formel E bisher hatte. Also so viel Emotionen gab es, glaube ich, noch nie.
Ich glaube, viel besser kann es auch nicht werden, ne?
Tja, ich sehe, also vielleicht geht's, aber ich wüsste nicht wie.
So, ich gucke gerade nochmal in den Chat. Wir haben ja echt hier einige, sind auch, haben auch noch spät zugeschaltet, die Tanja zum Beispiel, Patrick. Vielen Dank fürs Folgen. Wenn ihr Feedback für uns habt, lasst es uns gerne noch da. Wir haben ja jetzt noch einige Sendungen vor uns, um genau zu sein, 4 diese Woche. Gebt uns gern Feedback, was wir besser machen können. Uns hat es, glaube ich, allen Spaß gemacht. Kann ich, glaube ich, so allgemeingültig sagen. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch beim Zuhören. Und ja, dann übergebe ich lieber nochmal an den Tobi, der das Ding ja hier hostet.
Naja, so viel musst du gar nicht übergeben. Ich sag auch nochmal Danke. Naja, und wir hören uns dann wahrscheinlich morgen wieder. Hoffe ich jedenfalls mal an alle, die jetzt gerade live dabei sind. Diejenigen in der Aufzeichnung, die hören wir dann in ein paar Sekunden wieder. Denn, oder, das müssen wir nochmal überlegen. Machen wir jetzt eine große Spezialfolge oder machen wir 5 Spezialfolgen?
Ich würde sagen, wir machen 5, oder?
5 Spezialfolgen? Das,
weil sonst, ja, wenn du das, nur Paris hören willst oder nur Paris anschauen willst, dann musst du ja...
Na, da gibt, dafür gibt es ja Kapitelmarken.
Boah, das checkt auch die Hälfte nicht.
Ja, das wird kompliziert. Ich glaube, ich würde auch eher 5 machen.
Na gut, dann hören wir die 5, also dann hören wir auch die Hörer im Nachhinein später nochmal. Also nicht später, sondern dann morgen wieder. Dann wünschen wir alle noch eine gute Nacht, sagen an der Stelle Danke fürs Zuhören und ich drücke auf den Outro-Knopf, wenn ich ihn gleich finde. Kleinen Moment, muss ich erst nochmal anmachen, das Outro. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Sagt alle Tschüss, Kinder.
Jo. Ciao.
Tschüss zusammen. Bye, bis morgen. Bye.